Zettel am C. Der Podcast über den letzten Weg mit Mike Kiwilip.
Herzlich willkommen zur neuen Folge, sagt man, zu Staffel 2. Man weiß es nicht, nach so vielen Tagen, Wochen, Monaten, Jahren. Und ich habe das große Glück, dass ich heute nicht alleine bin, denn ich habe meine, ich sag jetzt mal, Schwester mit am Start. Sinja ist da, Hallöchen.
Hallöchen.
Dass ich Schwester sage, ist in Ordnung, ja?
Natürlich, du bist ja mein kleiner Bruder quasi.
Wie das gekommen ist, dass sie meine Schwester geworden ist, das erzählen wir euch heute. Wir fangen einfach mal ganz vorne an. Ich habe mir Unterstützung geholt, weil es ist ein bisschen Zeit vergangen.
Es ist ein bisschen viel Zeit vergangen. Es sind 4,5 Jahre fast vergangen.
Boah, das klingt so ein bisschen wie ich war im Ausland.
Du warst nicht im Ausland, aber du warst weg von der Bildfläche fast.
Ja, wobei im Radio war ich ja weiter.
Im Radio warst du weiter.
Aber im Podcast live nicht.
In deinem privaten Leben hat sich viel getan.
Oh ja, sehr viel. Und es tut mir sehr leid, dass das mit dem Podcast hier nicht weitergegangen ist, aber die Bestattungsarbeit hat doch ein Ausmaß angenommen, wo wir alle nicht mit gerechnet haben.
Das ist korrekt.
Und der Fokus lag halt einfach darauf und darüber haben wir uns auch kennengelernt. Das wird auf jeden Fall noch Thema werden. Aber wir wollen euch mal so ein bisschen mitnehmen, was ist eigentlich in den letzten 4,5 Jahren alles so passiert. Und deswegen habe ich mir Sinja als Unterstützung dazu geholt, dass sie so ein bisschen ja den Leitfaden geben kann. Denn ich neige doch aus Radiosicht oft dazu, komplexe Dinge sehr kurz und knackig in 30 Sekunden zu erzählen, weil man das als Radiomensch so lernt.
Und das ist kurios, wenn du dich selber interviewen würdest.
Können wir mal ausprobieren. Vielleicht werde ich dann direkt eingewiesen oder so. Man weiß es auf jeden Fall nicht. Vielleicht kurz zu deiner Person. Sinja Olding, Korschenbruch, gebürtig aber aus Hessen.
Na, mehr als ein Hesse kannst du denn werden.
Hör auf. Ich kann mit diesem, manchmal hört man das in deinen Reden noch.
Du lehnst dich weit aus dem Fenster.
Ja. Wo ich gerade schon reden sage, du bist Trauerrednerin geworden. Und Traurednerin.
Mhm. Aber Trauerrednerin bin ich ja durch dich geworden.
Ja, du hast einen krassen Kaltstart hingelegt.
Aber das zu späterer Stunde.
Vielleicht fangen wir erstmal an. Du hast mir in den letzten Monaten sehr oft auf dem Ohr gelegen und gingst mir fast schon hart auf den Sack.
Heißt das nicht in den Ohren?
Du hast mir in den Ohren gelegen. Auch da, du hast auf meinem ganzen Körper gelegen und gesagt, mach es jetzt. Guck mich nicht so irritiert an. Ich darf das sagen. Du bist meine Schwester.
Auf deinem Körper gelegen.
Nein.
Ja, weil dieser Podcast einfach wertvoll, wichtig ist und es Zeit ist, dass die Leute anknüpfen da, wo du aufgehört hast. Denn es ist ja so viel passiert in 4,5 Jahren.
Und vielleicht das noch als Spoiler, dass du hier heute sitzt und mit mir gemeinsam Beerdigung machst. Da hat der Podcast auch eine ganz große Rolle gespielt.
Eine ganz große Rolle.
Noch mehr spoilern können wir nicht. Nee. Das darf man eigentlich beim Radio nicht so viel spoilern und teasern. Du musst den Leuten direkt alles erklären. Aber das, wie gesagt,
das tun wir
später. Dass wir heute hier zusammensitzen, ist eine relativ spontane Sache. Denn heute Morgen hast du noch eine sehr, 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 sehr liebe ältere Dame bei uns aus dem Dorf kennengelernt. Ja. Die ist Anfang Mitte 90. Ne?
91.
Ja, und die hat schon mit uns die komplette Beerdigung geplant und wollte heute auch dich kennenlernen, um dir ihre Geschichte zu erzählen.
Vorab mich kennenzulernen, weil sie gerne die Rednerin, die eben später über sie spricht, kennenlernen wollte. Und das ist ja eine Extremsituation. Ich habe es schon mehrfach gehabt, aber es ist nicht das Gewöhnliche, was so passiert. Normalerweise lernt man die Menschen vorab nicht kennen.
Und nicht gewöhnlich ist auch, dass du danach zu uns ins Büro kommst und wir erstmal zusammen frühstücken und einen Sekt trinken.
Das ist so ein bisschen Montagsritual geworden.
Das klingt so, als würden wir montags morgens nichts machen, aber wir hatten heute am Montagmorgen, also heute ist Montag, hatten wir tatsächlich mal keine Beerdigung und haben das einfach ausgenutzt und einfach mal gemeinsam ganz entspannt mit dem Team in die Woche reingefrühstückt.
Ja, was selten ist, wenn wir ehrlich sind.
Ja, also ehrlicherweise ist der Montag direkt immer ein Kaltstart aus dem Wochenende raus.
Ja, du arbeitest viel auf, du triffst dich direkt. Montag ist eigentlich nicht üblich, dass man zusammen frühstückt.
Und deswegen hat die Sinja sich gedacht, komm, heute Morgen schon ein Sekt beziehungsweise Prosecco. Jetzt hat sie mich festgenagelt, jetzt sitzen wir direkt in unserem Podcast-Studio und du hast was Leckeres mitgebracht.
Soll ich den öffnen jetzt?
Mach ihn auf.
Ich mach ihn auf.
Sie hat tatsächlich einen Sekt mitgebracht, weil sie gedacht hat, komm, wir stoßen darauf an, dass nach 4,5 Jahren.
Und das war wirklich Arbeit. Ihr stellt euch das nicht vor, was ich arbeiten musste, dass der Mensch hier wieder sitzt und anknüpft.
Ja, denn vielleicht können wir soweit schon mal vorweggreifen, ehe wir die Geschichte bis dahin erzählen und ehe du diese Flasche aufhast.
Das dauert noch einen Moment.
Mittlerweile habe ich ein eigenes Bestattungsunternehmen. Also vom Praktikanten in einem Bestattungshaus zum eigenen Bestatter.
Ja.
Mit eigenen Mitarbeitern.
Ja, und ich meine, das ist irgendwie ein krasser Move so.
Und deswegen war 4,5 Jahre hier auf der Podcast-Antenne mal ein bisschen Ruhe.
Es wäre auch immer noch Ruhe.
Ja, gäb's dich nicht, gäb's nicht die große Schwester. Komm, weh, du schießt jetzt hier das ganze Podcast-Studio mit dem Sekt. Oh Gott, bist du denn Wahnsinn? Hast du die geschüttelt?
Nein, hast du sie geschüttelt?
Alter, hier ist Teppich.
Gott sei Dank. Jetzt, gut, dass ich eine Lederhose anhab. Die kann man abwischen.
Warte kurz, ich hole mal kurz was zum Abwischen.
Du hast gesagt, ich soll sie aufmachen.
So, hier, Papier wieder liegen. Vielen
Dank.
Das ist der absolute Oberknall. So, dann schütte ich mal einmal vor, was daneben geht.
Besser ist das.
Was ist das für einer? Sag nicht die Marke, weil wir ist ja hier unbezahlte Werbung sonst.
Rosé darf man sagen, oder?
Ja, Rosé darf man sagen. Von.
Wir sind ein bisschen die
Premium Sparkling Wine. Und damit stoßen wir jetzt endlich an. Auf dich, auf uns.
Auf uns.
Auf dich. Dass es wieder weitergeht mit Zettel am C einer neuen Staffel. Auch, dass ihr dabei seid. Prost.
Aber du hast ja jetzt gesagt, du hast ein eigenes Business. Du hast dein eigenes Geschäft, du hast Mitarbeiter. Das ist aber jetzt der Sprung ja sehr schnell gewesen. Was ist denn wirklich in diesen 4,5 Jahren bis dorthin passiert?
Also letzte Folge, Folge Nummer 6 von Staffel 1 Zettel am C.
15. Januar 21 war die letzte.
Es war Corona. Da ging es schwerpunktmäßig mit meinem damaligen oder heutigen Kollegen Wilfried Odenthal um das Thema Corona.
Den ich auch sehr gut kenne.
Ja, den du auch sehr gut kennst und der dich auch sehr mag.
Liebe Grüße an Wilfried.
Liebe Grüße an Wilfried. Da ging es damals um Corona. Das hat mich damals auch sehr beschäftigt. Ich war ja damals noch Praktikant im Bestattungshaus Wilfried Odenthal in Neuss mit mittlerweile 2 Standorten in Neuss und noch einem Meerbusch und habe da ja hauptsächlich in der Technik gearbeitet. Das heißt, ich habe nach dem Radio, ich hatte hauptsächlich Frühsendung und immer relativ früh Feierabend, immer so irgendwas zwischen, ja, ich sag mal 10.30 Uhr und 12 Uhr, 12.30 Uhr, nachdem ich morgens um 4 Uhr dann schon beim Radio aufgeschlagen bin.
Verrückt.
Das habe ich tatsächlich jeden Tag gemacht. Also ich hatte eine 100%-Stelle.
Dass du für ein Pensum gefahren hast damals.
Ihr merkt, ich hatte eine 100%-Stelle beim Radio, dazu später noch mehr. Da habe ich tatsächlich fast jeden Tag noch Vollgas gegeben, habe Verstorbene in Krankenhäusern abgeholt, in Seniorenresidenzen, zu Hause, je nachdem.
Du hast alles gemacht. Du machst heute auch noch alles.
Ich habe die auch hygienisch versorgt damals und habe da tatsächlich zu Corona-Zeiten in meinem Teletubby-Kostüm nach der Sendung gestanden.
Vielleicht erklärst du nochmal, was Teletubby-Kostüm bedeutet für die, die vielleicht die Folge nicht gehört haben.
Und genau dafür bist du da, dass du mich heute immer daran erinnerst. Der Teletubby-Kostüm sind quasi so Schutzanzüge, im Prinzip wie so ein Marsmännchen mit Atemschutz, mit, ich sag mal, ich glaube, ich hatte 3- oder 4-fach Handschuhe übereinander. Dann im Prinzip kann man das sich wie so einen Maleranzug vorstellen, wie diese Anzüge, die man an Tatorten hat. Wenn man mal irgendwie so eine Krimiserie sieht und dann kommt die Spurensicherung, dann sind das genau diese Anzüge. Und die habe ich angehabt, um mich eben zu schützen, weil ich meine, ich habe natürlich zu den ein oder anderen Angehörigen Kontakt, aber auch zu meinen Kollegen beim Radio, zu meiner Familie. Und ich wollte niemanden anstecken.
Ja.
Und damals wusste man das alles noch gar nicht. Wie wird Corona sich überhaupt entwickeln? Und das war tatsächlich damals mein täglich Brot. Und darum ging es in der letzten Folge. Also wie gehen wir mit diesem Thema um? Gibt es Corona wirklich?
Wie? Das ist heute schon wieder so weit weg.
Das ist so krass.
Wahnsinn, ne?
Das ist so, so krass, wie lange das her ist, dass das schon quasi komplett Geschichte ist. Hat man damals nicht so kommen sehen. Und damals hat man auch nicht kommen sehen, was alles noch so passiert. Denn kurz darauf kam so einige Familien bei mir im Dorf, Willich-Nersen, ganz beschaulich, kennst du mittlerweile auch sehr gut.
Das ist ein ganz süßes, wunderschönes Dorf.
Ja, wunderschön
man kennt sich.
Also die Einfahrt zur Hauptstraße, da können sie ruhig mal was machen. Komm, gib's zu.
Schöne Grüße.
Schöne Grüße an unseren Bürgermeister.
Mit dem haben wir noch mehr vor.
Dazu aber dann nach der Flasche Sekt mehr. Nein, Spaß beiseite. Also zuckersüßes Dörfchen und vor allem zuckersüße Menschen.
Bodenständige, ehrliche, liebe Menschen. Ich habe nur liebe Menschen.
Und da muss man einfach sagen, da kamen so die ein oder anderen Familien, die haben dann immer gesagt, ach Mensch, du machst das doch da in Neuss nach dem Radio, kannst du nicht uns auch mal begleiten? Na, ich habe mir gedacht, ey Leute, pass mal auf. Also ich mache jetzt.
Who am I?
Ich hole eigentlich nur Verstorbene ab. Ich mache die eigentlich nur fertig. Also schön, ne? So aufbereiten.
Aber das kannst
waschen,
du gut.
Hygienisch
das muss man
versorgen.
Vielleicht dazu sagen, denn das ist auch was, was nicht jedem liegt.
Freunde, ich kann sogar eine Dauerwelle. Und die habe ich mir bei YouTube beibringen lassen. Das ist kein Witz.
Also ich kann das sagen, weil ich bin mir nicht sicher, ob das für jeden was ist. Für mich bin ich mir sehr sicher, wäre es zum Beispiel nichts. Und da musst du so ein bisschen für gemacht sein und ein Händchen für haben. Und da, ja, ich will nicht sagen Spaß dran haben, aber du musst es gerne machen. Denn das ist ja ganz, ganz wichtig für die Angehörigen, für viele Angehörige eben ihren lieben Menschen nochmal sehen zu können.
Vielleicht machen wir da auch mal eine Folge zu. Fällt mir gerade ein zum Thema hygienische Versorgung.
Das ist sehr interessant.
So nennt man das. Vielleicht machen wir das mal. Da erzähle ich jetzt gar nicht zu viel, sondern wir machen eine separate Folge
vielleicht
dazu.
Vielleicht mache ich dann sogar mit.
Hast du die schon mal mitgemacht?
Nein.
Du hast aber schon mal geguckt.
Auch nicht.
Du warst noch nie dabei?
Nein.
Was?
Jana hat mal mitgemacht.
Ah, Grüße gehen raus an Jana Carcelo. Küsschen. freuen uns auf die nächste Party.
Oh ja.
Also ihr merkt auch, wir als Bestatter und Trauerredner, wir machen auch
mögen
Party.
Uns. Und wir mögen uns alle.
Ja, sehr. Also ohne
das. Eine gute Bubble.
Ich glaube tatsächlich, wir arbeiten nur mit Menschen zusammen, die wir mögen.
Was ein absolutes Privileg ist.
Also zumindest mögen wir die Leute. Ob die uns mögen, das steht auf einem anderen Papier.
Und zumindest nichts Negatives ja, gesagt. Man kriegt große Präsentkörbe. Präsentkörbe.
Ja, das tatsächlich auch. Ich merke, wie viel wir eigentlich erzählen können und wie viel Inhalt diese neue Staffel Zettel am C haben wird.
Ganz viel.
Also zurück zum Thema. Auf jeden Fall habe ich fast nur so hygienische Versorgung gemacht. Dachte mir, ja, wie soll ich es denn machen? Und dann ist von meiner besten Freundin der Opa gestorben. Und das hat dann damals der Wilfried persönlich gemacht und ich bin halt mitgelaufen, habe halt so viel wie es geht persönlich noch begleitet. Das lief dann eben alles über sein Bestattungshaus und ich habe relativ schnell gemerkt, okay krass, so wie der die Beratung macht, also sich mit der Familie zusammensetzt, nachdem der Anruf kam, hey, der Opa ist verstorben, bin ich mit meinem Bruder zu denen nach Hause gefahren, das war im Wohnzimmer, die ganze Familie war da, es war zuckersüß. Herzergreifend, weil ich kannte ihn auch sehr, sehr, Wahnsinn. Sehr, sehr gut. Hab das Jahr davor noch Silvester tatsächlich mit denen noch zusammen gefeiert.
Was es nochmal schwieriger macht, weil du ja ganz nah dran wirst, emotional.
Ja, und ich weiß noch, als wir ihn dann in unserem Überführungsfahrzeug hatten, da ist mir so ein Stein vom Herzen gefallen, weil ich wusste, es ist nichts schief gegangen. Mhm. Also sind keine Bilder runtergefallen, wir haben keine teuren Vasen umgehauen oder sowas.
Macken in eine Treppe reingehauen.
Das kann ja alles passieren. Mhm. Sind wir alles gegen versichert, um Gottes Willen. Aber da war ich schon sehr froh. Und auf jeden Fall habe ich dann das erste Mal gelernt, wie man eigentlich eine Familie berät. Mhm. Also auf was kommt es an? Mhm. Welche Fragen haben die? Wie geht man so vor? Ich sage zum Beispiel heute immer, wenn ich in ein Gespräch gehe, Caro sagt immer zu mir, also Caro ist die Mitarbeiterin, da kommen wir vielleicht später auch noch zu, du hast immer eine Angewohnheit. Du sagst mittlerweile immer, haben Sie Stammplätze? Weil, Klammer auf, wir beraten immer zu Hause.
Und soll
Klammer
ich dir was zu. Sagen? Ja. Ich mache das auch. Yes. Sogar, und das habe ich mir von dir wahrscheinlich angewöhnt. Das mache ich schon im Gespräch.
Ja.
Haben Sie eine Sitzordnung?
Ja. Hm. Ich möchte ja niemandem den Stammplatz zu Hause wegnehmen. Und das ist halt das, das musste ich mir halt alles so aneignen und habe dank großartiger Unterstützung aller Mitarbeiter aus diesem Bestattungshaus mich sehr schnell in dieses Thema einarbeiten können. Und so kam es wenige Monate später, dass ich tatsächlich mir die Überlegung gemacht habe mit Unterstützung von Wilfried, ach komm, machst du es jetzt einfach unter eigenem Namen, mit ihm im Hintergrund.
Mutig.
Ich habe mir damals ohne Ende in die Hose geschissen, dachte mir aber, was soll passieren? Verstehen. Du musst ja nicht viel Mittel einsetzen, weil ich hatte ihn mit der kompletten Technik, mit dem kompletten Team im Hintergrund und musste quasi nur ein eigenes Briefpapier entwickeln, ein eigenes Logo, eine eigene Visitenkarte, eine eigene Homepage, du brauchst eine eigene Telefonnummer, du brauchst einen eigenen Internetauftritt, hatte ich ja schon gesagt.
Nee, bei dem ganzen Corporate Design musst du aber einfach viel, viel, viel wissen.
Ja, da übrigens ganz, ganz große und ganz, ganz liebe Grüße gehen raus an Nicole Heere, die beste Grafikerin und Designerin, die es überhaupt gibt. Die hat nämlich aus meinen Initialien, also aus MK und dem B, einen Schmetterling gebastelt. Also so als richtig Grafik. Gut. Da erkennt man eben dann die, wenn man ein bisschen...
Ist smart.
Ja. Mhm. Und Schmetterling halt da. Schmetterling beschäftigt uns schon sehr, 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 sehr lange. Meine Mama hat zum Beispiel auch ein Schmetterlingskind. Also zwischen meinem Bruder und mir gab es noch ein Kind, das leider nicht lebend geboren worden ist. Und das nennt man Schmetterlingskind. Mhm. Und da gibt es auch eine Folge in Staffel 1 zu. Schmetterlingskinder sind halt die, die niemals das Licht der Welt sehen. Und deswegen habe ich mir gedacht, komm, so eine Erinnerung an Brüderchen gibt es auch bei uns den Schmetterling als Logo. Und der begleitet uns.
Ja.
So, das war ein Riesending, weil die Frage ist, welche Farbe nimmst du? Welche Form? Dann geht's schon damit los. Es kann nicht Bestattungshaus Kivilip heißen, weil wir sind keine GmbH. Das heißt, mein Vorname muss da mit drin sein. Dann brauchst du einen Gewerbeschein. Wie läuft das eigentlich auf den Friedhöfen? Da muss ich mich ja persönlich lizenzieren, weil da kann ja nicht jeder Hi-O-Pi dahergelaufen kommen. Mhm. Dann brauchst du einen Steuerberater, du brauchst eine Steuernummer. Wo machst du überhaupt dein Büro?
Es ist dann doch mehr, als es eigentlich gedacht war.
Und ich habe, glaube ich, 3 Monate nur mit diesem ganzen Orga-Krams verbracht. Welche Bilder packst du auf die Homepage? Krass. Welche Texte schreibst du?
Ja.
Und ich dachte mir so, eigentlich wollte ich doch Leute bestatten und nicht organisieren.
Ja gut, aber das gehört halt erstmal dazu, um so ein Business aufzubauen.
Du hast es ja selber als Rednerin schon machen müssen mit der Homepage. Das ist ja schon nicht ohne.
Ich habe das outgesourced.
Ja, du hast es outgesourced. Ich habe es auch, also auch an dieser Stelle ganz, ganz liebe Grüße an Tim Görn. Ein sehr, sehr guter enger Freund, der sich mit der Homepage befasst hat, die heute immer noch macht und meine ganzen Bedenken und Änderungen immer entgegennimmt und ganz starke Nerven hat, wenn es ums Thema Technik geht. Der hat mich da sehr bei unterstützt. Und dann habe ich natürlich alles mit meiner Familie immer besprochen. Also wie meint ihr, kann man das so auf der Homepage formulieren? Kann man
die
das
ja
so
auch
formulieren?
Ein großer Teil sind. Also es ist so ein bisschen, wenn man dich kennt und dich kennenlernt und versteht, was dieses ganze Bestattungsthema für dich ist und mit dir macht, ziehst du immer wie so ein Oktopus alle um dich rum irgendwie mit in dieses Business rein. Voll.
Ja, du bist ja selber Leidtragende.
Ja, sag ich. Ich bin ja auch mit drin und alle bei deiner Familie sind alle involviert.
Selbst mein 93-jähriger Opa ist schon mal mit Unterlagen zum Standesamt gefahren, weil wir keinen anderen hatten.
Ja, und man darf es nicht unterschätzen, denn das sind ja kurzfristige Zeiten, die eingehalten werden müssen und da muss irgendwie jeder mal ran.
Genau, unter anderem Opa auch an dieser Stelle. Liebe Grüße an Opa Hans.
Wie viele grüßt du denn eigentlich noch? Wollen wir eine Grüßfolge machen?
Können wir ja mal ausprobieren. Ja, aber daran merkt ihr schon, irgendwie ist in den letzten 4,5 Jahren so wahnsinnig viel los gewesen. Und ohne diese ganzen Leute und vor allem meine Familie im Hintergrund, wäre das tatsächlich alles nicht möglich gewesen. Denn du brauchst ja tatsächlich auch eine Geschäftsadresse. Welche nimmst du? Wo hast du die Räumlichkeiten? Feststand, wir können keinen eigenen Aufbauungsraum machen, keine eigene Kühlung. Erstmal geht das nicht mit eigenen Fahrzeugen und all so einem Schnickschnack. Und da bin ich Wilfried bis heute unfassbar dankbar für, dass er mir da die Starthilfe gegeben hat und mich supportet und wir einen super Deal gefunden haben. Wie können wir das alles machen? Wie können wir beide voneinander eben, ja, profitieren ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber wie können wir noch enger kooperieren?
Genau.
Denn fest stand ja, okay, komm, wenn er jetzt selber Bestattung macht unter eigenem Namen, ist er hier als Aushilfe für den technischen Bereich auf kurz oder lang raus.
Raus, absolut. Und man darf auch nicht unterschätzen, was du an Räumlichkeit eben brauchst.
Total.
Ne? Weil du hast es gerade angesprochen, du brauchst eine Kühlung, du brauchst einen Hygieneraum, du brauchst ja auch ein bestimmtes Lager für und sei es nur Briefpapier, du brauchst einen Raum, wo du Familien treffen kannst. Also es ist schon ein bisschen Logistik, die einfach auch an Räumlichkeiten dazu gehört und das musst du erstmal haben.
Und da habe ich mir von Anfang an tatsächlich gedacht, lass meinen eigenen Weg finden. Ich fand es tatsächlich damals irgendwie schwierig, als meine Oma verstorben ist, als wir noch nicht Bestattung selber gemacht haben, das ist viele Jahre her, dass wir halt die Türschwelle zum Bestatter überschreiten mussten. Das war unfassbar schwierig für mich, obwohl es auch ein toller Bestatter war.
Und du hast immer von deiner Vision erzählt. Du hast ja eine ganz eigene Vision, wie ein Bestattungshaus, wenn du die Räumlichkeiten dazu hättest, aussehen würde. Dass du mir ganz früh schon von erzählt.
Sollen wir das jetzt schon droppen oder sollen wir es immer später machen?
Nee, das droppen wir später, aber die ist da.
Die ist auf jeden Fall da.
Die war früh da auch schon.
Ich musste aber erstmal ganz, ganz klein anfangen. Und deswegen habe ich tatsächlich an der Wohnadresse meiner Eltern in meinem Kinderzimmer.
Ja, und da Props an deine Eltern.
Ja, definitiv. Angefangen, dieses ganze Konzept zu schmieden. Und dann ist zeitgleich mein Bruder ausgezogen und somit war diese ganze Etage frei. Und
Grüße an dich, Tim.
Grüße an Tim, der dann übrigens sein ehemaliges Kinderzimmer zur Verfügung gestellt hat, was dann zu Büro Nummer 1 geworden ist. Und mein ehemaliges Kinderzimmer dann zu Büro Nummer 2. Und da haben wir quasi die komplette Administration draus gemacht. Das heißt, du musst ja erstmal natürlich diese iPads anschaffen, du musst dir einen Drucker anschaffen, dieses ganze, einfach eine komplette Büroausstattung. Ja. Und das haben wir daraus dann angefangen irgendwie zu machen. Und ich weiß noch, damals im ersten Jahr war ich total aufgeregt. Wann ruft denn die erste Familie an? Und ich hatte tatsächlich irgendwie alles so ein bisschen eingerichtet und habe gesagt, ey komm, am Samstag treffen wir uns alle, die so ein bisschen mitgewirkt haben. Und wie ich bestelle etwas zu essen und dann trinken wir irgendwas nett zusammen. Und dann ist das quasi unsere Eröffnung. Mhm. Und an dem Tag schalten wir die Homepage frei und geben auch so überall bekannt, hey, wir machen das jetzt unter eigenem Namen.
Ja.
Und das ist jetzt kein Witz. Ich habe morgens um 10 die Homepage online geschaltet und habe das mit den Telefonen und all sowas gemacht. Du brauchst eine Bestattungstelefonnummer. Wir haben um, ich glaube, 18 Uhr uns getroffen und um 17.50 Uhr klingelt das Telefon.
No way.
Das wusstest du gar nicht, ne?
Nein.
Das ist tatsächlich so gewesen. Das war eine Familie, die wussten das, dass wir das in absehbarer Zeit machen. Und die haben es einfach mal versucht. Und an meinem Eröffnungstag ruft die allererste Familie an.
Weißt du das noch ganz genau, was das war?
Ich dachte, ist Barbara Schöneberger damals noch Guido Kanz von Verstehen Sie Spaß ruft an. Und er immer sagt, ja, Edgy Badge, das war eine ganz doofe Idee, also sich auf dem Land in so einem kleinen beschaulichen Dorf als Bestatter selbstständig zu machen.
Hattest du denn irgendwann mal das Gefühl, das könnte nicht klappen? Oder hattest du so ein Grundvertrauen, das wird auf jeden Fall funktionieren?
Nee, und da unterscheiden wir uns knallhart. Sinja ist zum Beispiel eine, die sagt, geh nach vorne, das wird geil, das wird gut.
Wie hast du es heute Morgen beschrieben mit der Hecke so schön?
Sinja geht eiskalt durch die Hecke, auch wenn sie Äste im Gesicht hat. Ich nehme eine Leiter, gucke erstmal über die Hecke drüber, ehe ich drüber steige.
Du bist halt eher so ein bisschen der Sicherheitsmensch, ne? Du wägst halt lieber nochmal mehr ab und schläfst eine Nacht drüber. Und ich bin immer so, ja, was soll schief gehen?
Ja. Wenn du durch die Hecke gehst, kann nichts schief gehen. Nur wenn du auf der Leiter stehst oben, dann kann die umknicken und du stürzt runter. Wahrscheinlich ist dein Weg dann doch der bessere.
Ach, wahrscheinlich ist der Mittelweg von uns. Deshalb mögen wir uns auch so gerne. Der Beste.
Dazu kommen wir später noch. Du hast eine Nachricht auf deinem Handy bekommen.
Aber es ist niemand gestorben.
Wir haben übrigens unsere Handys gerade auf laut, weil wir Bereitschaft haben. Das heißt, es könnte tatsächlich sein, wenn hier gleich ein Telefon klingelt, dass dann sich eine neue Familie meldet. Wir wollen es tatsächlich mal nicht hoffen. Das ist unsere Einstellung. Auch wenn wir Bestatter sind, sagen wir, wir sind immer froh, wenn alle Menschen leben.
Ja.
Wir brauchen das nicht, dass irgendwer anruft. Aber sind natürlich froh, wenn sich Familien an uns wenden und wir denen in dieser schwierigen Zeit beistehen können.
Vielleicht muss man aber an der Stelle sagen, ist auch deshalb diese Folge heute null geskriptet.
Null.
Das, was wir gerade tun, wir sprechen einfach miteinander, weil es so kurzfristig war.
Genau. Eigentlich habe ich damals alle 6 Folgen aus Staffel 1, Skripten heißt ja komplett jeden Satz vorschreiben.
Recht. Nee, du hast ein Konzept
gehabt. Ich habe ein Konzept gehabt. Ja. So 1, 2, 3 DIN A4 Seiten und bin das dann eben mit den Interviewpartnern durchgegangen und es war aber wirklich ein roter Faden drin. Der ist jetzt aufgrund der Spontanität und unseres aktuellen Lebensumfeldes.
Und es ist ja viel, ne, was wir jetzt erstmal nachholen müssen. Die anderen Folgen werden bestimmt auch ein bisschen
knackiger
und thematisch genauer, aber heute ist es ja erstmal viel updaten.
Genau, und deswegen machen wir weiter mit dem Update. Es kam dieser Eröffnungstag in 2000, wann hast du gesagt, Podcast war 2021, Januar, ne?
2021.
Ach, ich meine, es wäre im Mai gewesen, wo das dann war, dieser Samstag, war es vielleicht sogar der 18. Mai, ich weiß es gerade nicht. Und diese Familie rief an, ja, okay, wir kennen uns, alles klar. Und da war die Dame im Seniorenstift verstorben. Mhm. Und wir hatten diese Pizza bestellt und die kam und parallel, als die Pizza da war, hatte der Arzt dann quasi im Heim den Totenschein ausgestellt und wir konnten quasi kommen. Also haben wir unsere Eröffnungsfeierlichkeit einfach unterbrochen und haben die erste Verstorbene abgeholt.
Aber so ist das Real Life halt auch.
Tatsächlich, ja.
Das ist nicht selten, dass wir oder du irgendwo bist.
Ja.
Und dass ein Anruf kommt und du eben deinen Plan des Abends, des Tages umschmeißen musst.
Das ist tatsächlich sehr hart. Das musst es auch du schon, weil du mittlerweile ja auch Bereitschaften übernimmst. Mhm. Schon schmerzlich
spontan
sein.
Manchmal auch.
Ja, sehr, 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 sehr spontan. Naja, und auf jeden Fall sind wir dann gefahren, sind dann eben zum Standort von Wilfried gefahren, haben uns dort mit seinen Fahrzeugen ausgestattet. Und das Coole ist, dadurch, dass er auch diese Grafikerin hat, also die habe ich durch ihn kennengelernt, haben wir quasi Magneten. Und diese Magneten kannst du auf seine Fahrzeuge drauf machen und dann siehst du gar nicht mehr sein Bestattungshaus mit dem Namen, sondern unser. Und denkst, das sind unsere Fahrzeuge, die haben natürlich sein Kennzeichen, was auch voll in Ordnung ist, aber so kommen erstmal keine Irritationen auf.
Ja.
Und das ist quasi auch das Konzept, das macht er auch noch mit einem anderen Bestatter, dass er quasi den technischen Background gibt, aber das, was quasi an Beratungsleistung, an Begleitungsleistungen etc. kommt, das kommt halt über uns. Und wir arbeiten mit ihm halt technisch sehr, sehr eng zusammen, weil er wunderbare Räumlichkeiten dafür hat. Und bis man da hinkommt, braucht man noch einige Tage. Dann haben wir das vielleicht auch.
Und man muss sagen, auch immer mit offenen Armen empfangen wird.
Safe.
Also jeder, der da reinkommt, der wird total akzeptiert.
Ja. Da ist
unterstützt.
Wirklich,
das ist, hast du auch, also stelle ich mir vor, ich weiß es nicht, aber ich hatte nie das Gefühl, dass man da nicht herzlich empfangen wird und man sich tatsächlich auch freut, dass man da ist.
Und an dieser Stelle grüßen wir einfach nochmal das ganze Team.
Ja.
Noch ein Gruß geht raus.
Ja, Johanna, ich habe dein Buch noch. Das hattest du erst.
Ich habe auch noch ein Buch von Johanna.
Nein, das habe ich.
Ja, Johanna ist eine Zuckermaus.
Ja, ja, die hat das an dich weitergegeben und du hast es an mich weitergegeben und von mir.
Es wandert einmal rum.
Bleibt bei mir jetzt.
Naja, und auf jeden Fall ging es dann quasi los und danach war auch direkt die Beratung am Folgetag. Wir haben alles soweit geplant und da war ich einfach mega schnell drin. Und dann war tatsächlich einige Wochen Stille. Da war nix. Und ich dachte mir nur...
Dann bist du figgerig.
Ja, wobei ich habe ja da noch eine 100% Stelle beim Radio gehabt. Also ich habe wirklich jeden Tag beim Radio gearbeitet. Und dann parallel hat meine Mama bzw. mein Papa das Telefon, das Bestattungstelefon gehabt, falls mal einer anruft. Ja, das kann ja passieren.
Ja, absolut.
Und irgendwann, einige Wochen danach, klingelte dann wieder das Telefon und ich war so hart aufgeregt. Weil du weißt ja, okay, da ruft jetzt nicht unbedingt eine Werbeagentur an und möchte dir irgendwas gerade verkaufen.
Und du weißt doch nicht, was es für ein Fall ist.
Genau. Und so von Fall zu Fall wurde man irgendwie immer ruhiger. Und ich habe irgendwie so gemerkt, du machst ja mittlerweile auch Beratungen, vielleicht dazu später noch mehr, irgendwie macht das, Spaß ist der falsche Ausdruck, aber es erfüllt einen, wenn man den Familien in dieser unfassbar schwierigen und schlimmen Zeit und Zeit, die so viel Kraft raubt und wehtut, irgendwie voll die Stütze sein kann.
Du hast auf jeden Fall immer das Gefühl, finde ich, dass du was Sinnvolles tust in deiner Arbeit.
Zu 100%.
Also ich will nicht sagen, dass eine Arbeit mehr ist oder mehr wert ist oder wichtiger ist als die andere, aber das ist auf jeden Fall was für mich, wo ich immer das Gefühl habe, wenn ich mal sterbe und ich habe null Angst vorm Sterben.
Echt?
Gar nicht.
Aber dann verpasst du doch voll vieles.
Aber ich bin zufrieden mit allem, was ich habe.
Das kann, also hast da auch eine süße auch
viel,
Familie.
Viel auch mit dem Job und mit dir zu tun, weil wer lernt denn nochmal im Erwachsenenalter einen Menschen kennen, der privat einfach so nah an dir dran ist, als auch beruflich, und das können wir ja sehr gut trennen, muss das man an stimmt. der Stelle sagen. Mhm. Wenn wir im Beruf sind, dann sind wir im Beruf und dann bist du auch anders und ich anders, als wenn wir privat miteinander sind. Mike muss man immer in Ruhe lassen erstmal vor der Beerdigung.
Komm, erzähl's. Ja, wann muss man mich in Ruhe lassen? Erzähl's.
10 Minuten. Also 10 Minuten, 15 Minuten, bevor wirklich die Beerdigung losgeht, dann darf man ihn nicht ansprechen. Dann ist er sehr nervös und ist, ja, nervös ist der falsche Ausdruck, aber so ein bisschen angespannt, ob wirklich alles glatt läuft, denn es gibt immer Dinge, die kannst du nicht planen.
Das stimmt.
Und er ist auch sehr perfektionistisch.
Also da muss.
Also
da
werden auch die Säulen nochmal gerutscht und da wird auch nochmal ein paar Blätter nochmal in Form gelegt und da bist du schon sehr, sehr genau mit.
Ja,
das gibst du auch nicht gerne ab, obwohl du immer sagst, das macht ihr auf jeden Fall. Macht es so, wie ihr wollt, aber das fällt dir dann doch schwer, Gänzliches abzugeben. Auch, Achtung, jetzt sagt er gleich, nee, das kann ich sehr gut.
Nee, das kann ich sehr gut. Nee, also, du hast natürlich vollkommen recht. Und ich weiß, dass ich das auch lernen musste. Weil es war für mich vollkommen neu, erstens selbstständig zu sein, zweitens Dinge abzugeben. Also meine Eltern haben mich auch sehr oft auf Trauerfeiern unterstützt, denn ich war ganz zu Beginn ja alleine.
Ja.
Ich habe meine Deko komplett mir alleine beschafft, habe mir die eingekauft. Das heißt, wenn ihr jetzt Deko hört, wir haben Säulen aus Beton, aus hellem Holz, aus dunklem Holz, weil es muss ja immer zur Urne und zum Sarg passen. Mhm. Wir haben verschiedene Schalen, wir haben Sand, verschiedene Kerzen. Ich glaube, wenn man Caro, unsere Mitarbeiterin, fragt, die sagt, wir haben 1 Milliarde Kerzen, weil ich habe so viele Kerzen, ich mag
das. Stimmt. Und es sind auch immer frische, neue Kerzen, muss man dazu sagen.
Ja. Und meine Mama, Gruß geht raus an sie, hat eine sehr, sehr heftige Zeit mit mir mitgemacht, denn da musste nur eine Kerze schief stehen. Da ist aber der Hammer gekreist. Und das tut mir heute ein bisschen leid. Sorry, an dieser Stelle. Aber ich glaube, das ist auch das, warum wir heute da stehen, wo wir stehen, weil ich einfach auf so Kleinigkeiten voll den Wert lege.
Du bist sehr genau in dem, was du tust.
Vielleicht ein bisschen Korinthen. Korinthenkacker, sagt man das an der Stelle?
Pedantisch ist es.
Ja, das klingt aber so negativ.
Ja, was ist negativ?
Ja, aber wir haben ja nur diese eine Chance, eine Trauerfeier auszurichten. Und dieses eine einzige Mal.
Aber du machst das ja immer gut. Also du machst das ja außergewöhnlich gut. Und ich darf das ja sagen, denn ich arbeite mit vielen, ich habe schon mit vielen Bestattern gearbeitet. Und ich liebe es, mit dir zu arbeiten, weil du einfach so bist, wie du bist. Ein bisschen korinthenkackerisch halt, aber du machst das halt wirklich sehr genau. Und man merkt, dass es für dich nicht nur ein Job ist, sondern dass es wirklich eine Art Berufung für dich ist. Also du liebst so 1000-prozentig, was du tust. Und das merkt man. Das merken die Familien, das merken wir. Und das kann dir auch keiner absprechen. Und deshalb bist du halt so, wie du bist.
Aber ich musste es halt lernen.
Ja.
Also ich musste lernen, auch anzusagen, was ich will. Und zwar musste ich lernen, das zu kommunizieren auf eine Art, dass die Leute wissen, was sie tun, aber zeitgleich auch gewertschätzt sind, weil das ist halt für einen, ich meine, ich war halt damals noch nicht mal 30.
Das ist total crazy.
Ich musste mir das alles selber aneignen. Ja. Und vielleicht, egal wo ihr gerade auf der Welt seid, es ist bei uns in Deutschland so, das Bestattungswesen ist nicht geschützt. Das heißt, jeder, jeder kann Bestatter werden, wenn er die entsprechenden Dinge und Unterlagen halt einreicht. Also ich musste zum Beispiel erklären, wie überführe ich Verstorbene. Da muss ich dann quasi erklären, das mache ich hier mit dem Kollegen Wilfried zusammen. Der hat die entsprechenden Voraussetzungen. Da haben wir auch einen Klimaraum, eine Kühlung quasi, wo die Verstorbenen untergebracht werden. Du musst ja quasi alles erklären. Du musst dem Friedhof das erklären. Ich musste Versicherungen abschließen, was passiert, wenn ich ins Grab falle, wenn ich einen Sarg oder eine Urne fallen lasse oder
sowas. Absolut.
Du musst ja gegen alles versichert sein. Und das musst du alles quasi einreichen, aber du musst nicht ausgebildet sein. Denn ich habe quasi ja fast zweieinhalb Jahre bei Wilfried sehr, sehr gut, wirklich spitzenmäßig gelernt und konnte mir das dann alles, was so das Beratungsgedöns, sage ich mal, angeht, so sukzessive draufpacken, aber wusste schon sehr, 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 sehr viel. Und auch heute hat man nicht ausgelernt, das weißt
aber
du auch.
Aber das ist schon viel. Also ich hätte zum Beginn, also ich bin ja so ein bisschen mit reingerutscht einfach.
Müssen wir jetzt in Folge 1 noch erzählen gleich.
Ja, aber auch mit den Beratungen. Also ne, das ist ja, du bist in Urlaub gefahren und dann habe ich das gemacht.
Vielleicht machen wir das gleich mal chronologisch, wie du überhaupt in den ganzen Krams reingerutscht
bist.
Ja,
aber das ist schon viel. Also man darf das, dieses Ganze, also das fängt beim Friedhofswissen an. Das geht über bestimmte Zeiteinhaltungen oder Abläufe, die du einhalten musst. Also
Bestattungsfristen.
Absolut. Und das darf man einfach nicht unterschätzen. Es ist so viel, verschiedene Grabarten. Also das fängt bei A an und hört wirklich bei Z auf.
Man muss sagen, ich habe tatsächlich kein fotografisches Gedächtnis, aber Dinge, die mich interessieren.
Du kannst dir das unfassbar gut merken.
Ich kann mir alles, also das, das erzählst du mir einmal. Du erzählst mir dass in Aachen eine Wahlgrabstätte XY Jahre läuft. Andere sagen schon, was ist eine Wahlgrabstätte? Dazu vielleicht mal irgendwann separat eine Folge. Und das weiß ich dann einfach. Das reicht.
Das stimmt. Und was du auch kannst, muss man sagen, finde ich, ist wahnsinnig gut erklären.
Das habe ich beim Radio gelernt.
Also du erklärst super gut.
Findest du?
Ja. Also du hast es mir ja erklärt. Also und da fangen wir an bei Programmen, die man nutzt, als aber auch ja Fristen, egal was es ist eigentlich. Du kannst wahnsinnig gut erklären, ohne so ein klassisches Fachjargon zu benutzen, so dass man es eben versteht.
Und ich glaube tatsächlich, dass
das machst du sehr gut, finde ich.
Dass das vielleicht auch so ein bisschen der Unterschied von uns ist zu anderen Bestattern. Es gibt viele, viele Bestatter auf dieser Welt und gerade auch bei uns in der Gegend, die echt eine tolle Arbeit machen. Aber ich glaube, dass auch viele Bestatter so ein bisschen in ihrer Welt, ich will nicht gefangen sind sagen, aber so ein bisschen
So Scheuklappen aufhaben.
Und Schema F. Und alles, was aus Schema F ausbricht, ist schon mal per se, nehmen wir mal nicht. Also vielleicht machen wir auch dazu nochmal eine Folge, was wir alles für crazy Sachen die letzten Jahre gemacht haben.
Super crazy Sachen.
Die auch dazu geführt haben, dass wir keine Zeit für Podcasts hatten. Aber dazu separat dann mehr. Worauf ich jetzt hinaus wollte, ist, es ging auf jeden Fall dann bei meinen Eltern so richtig los. Das erste Jahr war noch relativ ruhig. Und das zweite Jahr ist dann explodiert. Also 2022 war krass. War sehr krass. Wir haben ein, warte, ich lass mal eben ausrechnen. Ich nenne tatsächlich auch im Bestattungswesen nie Zahlen. Weil ich finde, wenn jemand fragt, wie viele Trauerfälle begleitest du im Jahr, finde ich das immer sehr schwierig, den Leuten die wahren Zahlen zu nennen, weil das könnte unpersönlich wirken.
Naja, und was kann man wirklich damit anfangen? Also was ist denn viel und was ist wenig?
Ja.
Weißt du, also wenn du dich nicht damit beschäftigst, dann weißt du nicht, sind 50 Sterbefälle viel, sind 100 viel. Also das kommt ja auch drauf an, in welchem Maße du das auch betreuen möchtest und kannst.
Genau. Und was man sagen muss, ist, wir betreuen die Familien sehr, sehr eng. Wenn die das wollen. Also wir quatschen uns nicht auf. Es gibt ja Familien, die sind eher so ein bisschen distanziert, was auch in Ordnung ist. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber wir haben auch so einen Leitspruch, der heißt, ihr Begleiter mit Herz. Wir sind nicht nur Bestatter, wir verstehen uns als Begleiter auch über den Bestattungstag hinaus.
Wir sind schon sehr nah dran.
Ja.
Ich finde, wir sind sehr, sehr nah dran.
Und das gehörte auch mit irgendwie so zu dem Konzept, wie wir uns das überlegt haben. Und ich habe das gerade mal ausgerechnet. Wir haben von 21 auf 22 eine Verfünffachung der Sterbefälle gehabt.
Wie verrückt, ey.
Innerhalb von einem Jahr.
Und du hast Vollzeit ja noch deinen Job gemacht. Also das muss man sich mal reinziehen. Das ist schon ein Pensum.
Das war sehr hart. Und ich erinnere mich heute noch an die Worte von Wilfried, der damals zu mir gesagt hat, du wirst relativ schnell nicht mehr so viel Zeit fürs Radio haben. Und ich so, nee, niemals.
Weil du das liebst, das muss man auch dazu sagen.
Ja, das liebe ich. Weil einfach gute Laune, du begleitest die Menschen in den Tag, da sind wir mit dem Thema begleiten. Habe ich von meinem Papa diese Gene, Grüße gehen raus. Und das ist ja bei dem Thema Bestattung nichts anderes. Natürlich sind wir keine Alleinunterhalter, aber ich glaube einfach, wir bringen so eine frische Art mit der gehörigen Portion Respekt und Ernsthaftigkeit.
Ja.
Und das wissen die Leute zu schätzen.
Und nahbar. Ich habe immer das Gefühl, dass die Menschen, die wir betreuen, das Gefühl haben, dass wir sehr nahbare Menschen sind. Und Echt? Ihr seid ja auch, ne, also gerade auch eure Familie ist ja im Ort auch sehr bekannt.
Ja,
also
man
euch
kennt uns.
Man einfach.
Ja, würde ich sagen.
Und das macht schon auch viel. Man hat zu euch einfach eine Meinung. Also
die schenken uns halt auch ihr Vertrauen.
Absolut.
Ne?
Und das meine ich mit nahbar sein. Also man kennt euch. Du bist genauso auf dem Schützenfest und trinkst irgendwie ein Altbier mit. Und
ich trete auf Karnevalsveranstaltungen als Tänzer auf.
Manchmal auch im Mickey-Maus-Kostüm.
Ja, auch das.
Auch das. Aber das, du bist halt ein ganz normaler Typ.
Auch das hat meine Sitzungspräsidentin gesagt, als sie uns alle namentlich vorgestellt hat. Er begleitet uns nicht nur in den schwierigsten Lebenslagen, sondern unterhält uns auch hier in kurzer Hose auf der Bühne.
Ja, und das ist ein bisschen
so.
Die
sind ausgerastet und ich so, oh mein Gott, das hat die nicht gerade gesagt.
Ja, aber genau das ist so. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen das Geheimrezept.
Findest du?
Ja.
Es gibt ja in Köln vom ich glaube, Kölner Karnevalskomitee, der Herr Kuckelkorn, der ist ja auch Bestatter.
Ach Quatsch.
Ja. Und deswegen haben auch schon einige zu mir gesagt, so, du wirst ja unser Kuckelkorn.
Der Kuckelkorn hat einen ganz tollen Namen.
Den finde ich mega cool.
Mega gut.
Und der ist halt auch im Karneval mega verwurzelt. Ist so eines der Gesichter in Sachen Organisation. Und ich glaube, dass das schon ganz, ganz gut passen kann. Aber viele haben halt beim Bestatter immer noch dieses Bild, das ist ein etwas älterer, vielleicht gesetzter Unterstützer.
Der hat so einen schweren Ledermantel an.
Ja, so dunkelgraue Haare, immer schlechte Miene. Und dann kommen wir halt.
Man erwartet nicht, dass du Bestatter bist.
Was aber ganz gut ist. Also alle Leute, die im Urlaub, kennt man ja, dass im Urlaub mit Leuten ins Gespräch kommt. Mittlerweile muss ich sagen, versuche ich das Thema nur so beiläufig zu droppen, weil dann kannst du den Abend schon abschreiben.
Es ist so, man ist interessiert, ne?
Und auch auf Geburtstagen.
Ja,
also auf
das ist ein Thema.
Auf dem Geburtstag von deinem Mann jetzt, da ging es gar nicht um den Radiojob, die wollten alles wissen.
Es ist ja, aber wann hast du die Chance? Da, entweder spricht man gar nicht drüber, weil das Thema, muss man ehrlicherweise sagen, ist immer noch eins, was vielleicht auch wahrscheinlich auch ein Stück weit deine Intention ist, das einfach ein bisschen mehr in die Gesellschaft zu bekommen.
Auch deine Intention, diesen Podcast fortzuführen,
total.
Um das mehr in die Gesellschaft zu kriegen.
Ja, voll. Ich finde das ganz wichtig, weil man kann den Menschen verraten, keiner von uns bleibt hier.
Tja, das ist tatsächlich Tatsache.
Das ist so. Also sollte man sich damit beschäftigen. Und wir haben ja auch eine ganz unterschiedliche Art und Weise, wie wir mal bestattet werden wollen.
Ja, dazu dann auch noch eine Folge. Also ihr merkt, heute kommt sehr viel zusammen. Wir versuchen sehr viel Ideen direkt auch umzusetzen, was uns
wahrscheinlich... Wir haben viele Ideen im Kopf, seitdem wir uns auch haben.
Wir wollen ein Seminar für Trauerredner machen. Wir wollen ein
Buch
schreiben.
Können wir das schon droppen?
Nee. Oder sollen wir es schon droppen?
Ja.
Haben wir
wenn es gesagt ist, dann ist es da.
Okay. Welches Wochenende haben wir denn jetzt festgehalten? War das letzte Wochenende?
Ja.
Ne? Also, wenn ihr das gerade hört und Trauerredner werden wollt, also egal, ob ihr frisch dabei seid, ob ihr schon länger dabei seid und euch einfach auffrischen wollt, es wird Ende November, wann ist es genau?
28., 29., 30. November, das letzte Novemberwochenende.
Wird es einen Kurs von uns beiden geben, das heißt exklusiv von einer der besten Trauerrednerinnen ever.
Ach,
und ich kann das wirklich sagen. Es gibt ganz viele.
Du bist aber auch parteiisch.
Nein.
Ich bin deine Schwester, du musst das zu mir sagen.
Aber es gibt so viele Redner, die haben das, und das sage ich jetzt einfach mal mit böser Zunge, bei der ein oder anderen Vereinigung gelernt. KHI. Muss man jetzt einmal umdrehen.
Das darf man nicht sagen.
Oh, habe ich auch nicht gesagt.
Nee, hast du nicht.
Muss man jetzt rückspulen. Die haben das da einfach gelernt, was auch voll in Ordnung ist. Und die bauen dann irgendwelche Häuser oder bauen irgendein Buch oder erzählen anhand eines Gemäldes dann die Geschichte eines Lebens. Finde ich mega kreativ. Kann auch bei vielen Verstorbenen oder bei vielen Lebensgeschichten ganz gut passen. Aber du hast es einfach ultra gut drauf, einen aufgrund deiner Rhetorik. Und
das sagst du immer, das kann ich immer.
Na, come on, ich bin vom Radio.
Ja.
Aufgrund deiner Rhetorik und aufgrund deiner Dramaturgie der Geschichte, ohne diese Bildhauerei, sag ich mal, einfach so zu fesseln und zu solchen Emotionen zu bringen, dass man in einer Trauerhalle lacht, obwohl gerade ein junger Mensch verabschiedet wird, aber dass man 2 Minuten später auch weint, 5 Minuten später schunkelnd da sitzt und einfach einen Schnaps trinkt.
Wenn du mir zuhörst.
Wenn ich dir zuhöre.
Ja,
manchmal bin ich auch am Überlegen, wie schaffe ich es gleich, an diesem Grab die Urne abzusenken, ohne dass mir die Hose reißt. Dazu nochmal.
Fails wäre auch eine witzige Folge.
Wir machen noch eine Fails-Folge.
Aber an der Stelle ist es ja so, ich durfte in Anführungsstrichen es ausprobieren. Wer darf das? Ich wusste ja gar nicht, ob das was für mich ist, und bin da sehr intuitiv rangegangen.
Ja, was aber auch wichtig war.
Und das ist aber auch das, was du magst, was unser Stil ist und was mittlerweile auch die Menschen erwarten, wenn sie von dir bestattet werden wollen und ich die Rede mache.
Wir haben auch Konservative, die anrufen und sagen, ich hätte gerne die Begleitung durch einen Geistlichen.
Absolut.
Was auch voll in Ordnung ist. Also auch da, um Gottes Willen, auch da machen wir tolle Sachen, zum Beispiel das Kerzenritual. Mhm. Ich liebe es. Jeder, der reinkommt in die Kirche oder Trauerkapelle, bekommt von uns ein kleines Teelicht ausgegeben. Manche wollen dann aus Reflex 5 Euro spenden, wie man das bei der Kirche sonst macht. Und ich denke mir, nein, das ist bei uns einfach so standardmäßig mit drin. Mhm. Und dann dürfen die vorne am Bild oder an der Urne, am Sarg steht dann eine Etagere oder auch eine große Sandplatte, dürfen dann an einer Kerze eben dieses kleine Teelicht entzünden und abstellen. So entsteht ein Kerzenmeer. Es entsteht wie so ein modernes Kondolenzbuch, dass die Angehörigen sehen, guck mal, wer alles da ist. Und jeder ist irgendwie Teil des großen Ganzen.
Ja, weil das machst du zum Beispiel nicht. Ein Kondolenzbuch.
Das haben wir zweimal haben wir das in den letzten Monaten gemacht. Wenn die Familien sich das wünschen.
Ansonsten ist das, weil das ist zum Beispiel was ganz, ganz, ganz viel noch gemacht wird.
Aber ich finde das so altbacken.
Ja, es also ich ist meine, auch. Wenn du jetzt, halt nicht unser Stil, das meine ich damit.
Also wenn du jetzt wie bei Familie T oder Familie G, wir dürfen ja keine Namen nennen, das waren aber sehr große Beerdigungen.
Sehr, sehr
die eine,
große.
Du hast beide tatsächlich auch begleitet. Das waren so große Beerdigungen, also die Familie konnte gar nicht erfassen, wer alles da ist.
Also wir haben, das darf man sagen, eine Beerdigung gemeinsam begleitet und das ist auch erst 8 Wochen her. Das waren einfach 300 Personen.
Ja.
Das war die Rede, also ich habe noch nie vor so vielen Menschen gesprochen.
Warst du aufgeregt?
Ja. Da war ich sehr aufgeregt, ja.
Ich muss gerade in meinem Kopf kramen. Wo war das?
Bei Rosa.
Ah, im Castello da Chiara. Ja, übrigens, Grüße gehen raus.
Schon wieder. Aber da sieht man mal, wie viele Menschen eng da drin sind.
Genau,
das
waren
300, wenn es nicht 350
waren. Das waren mehr, genau. Grüße gehen raus. Castello da Chiara im Schloss Nersen. Ja. Ein wunderbarer Italiener, wo wir tatsächlich auch schon Trauerfeiern gemacht haben.
Ja.
Dazu später vielleicht mehr in einer separaten
Folge.
Genau,
das ist vielleicht auch mal sehr interessant, was man überhaupt alles machen kann.
Also ihr merkt, wir haben sehr viele eigene Ideen. Wir wollten
es
aus
ist
diesem,
da viel passiert.
Wir wollten Schema F einfach durchbrechen und das habe ich von Anfang an gesagt, ich möchte es irgendwie anders machen.
Mhm.
Ich möchte nicht mich da hinsetzen und sagen, so, ich bringe ja mal einen Sargkatalog mit, sucht euch mal einen Sarg aus oder hier ist übrigens der Kladde mit den Urnen. Nee, was habt ihr für Wünsche? Was habt ihr auf dem Herzen? Was bewegt euch gerade? So fange ich eigentlich immer jedes Gespräch an.
Richtig. Du fragst immer erst, habt ihr irgendwelche Fragen vorab? Kann ich euch schon was beantworten?
Und dann gucken die einen ja an, die Leute, und entweder sprudeln die einfach mit wilden Sachen. Ja, wie läuft das mit dem Erbschein ab? Kann ich ihn oder sie nochmal sehen?
Ja.
Ich hätte gerne pinke Blumen. Eine Dame hat mal gesagt, mir ist ganz wichtig, dass das gute Wurst ist beim Trauerkaffee. Das war das Allerwichtigste.
Das finde ich eine berechtigte Frage.
Aber klar, wenn sie das gerade bewegt, dann starten wir mit dem Thema Trauerkaffee.
Und das muss man vielleicht auch dazu sagen, jeder Jack ist anders. Und das ist tatsächlich, in der Trauer kommt das nochmal viel deutlicher raus, wie unterschiedlich Menschen mit Trauer umgehen und wie unterschiedlich oder manchmal auch die Leute dann einfach ticken.
Manchmal, muss man dazu sagen, sitzen die Leute einem aber auch gegenüber und gucken einen fragend an und sagen, ja, ich bin so überfordert mit allem.
Ja,
und dann legen wir die Hände auf den Tisch und sagen, ja, und deswegen sind wir auch jetzt da.
Genau.
Und deswegen würde ich einfach mal gerne wissen, wie möchten Sie denn, dass Ihr Mann bestattet wird? Oder was hat er sich denn zu Lebzeiten gewünscht?
Mhm.
Und dann geht's los. Also im Sarg, in der Urne, auf dem Friedhof, im Wald, im Wasser oder sonst irgendwas. Und dann hangelt man sich ja so ein bisschen da durch. Wie soll die Trauerfeier aussehen? Sehen Sie ein Bild da? Möchten Sie Musik? Keine Musik? Wie sehen die Blumen aus? Kerzenritual kann man einbinden. Sollen wir andere persönliche Gegenstände in die Deko einarbeiten?
Das ist auch immer sehr schön. Da hast du auch schon viele, viele, viele tolle Sachen gemacht.
Erinnerst du dich noch an den Ferrari-Liebhaber?
Natürlich, das werde ich nie vergessen. Das war eine meiner, kann man das sagen, Highlight-Abschiede, die wir gehabt haben. Das war wirklich was Außergewöhnliches.
Ich glaube, es war auch das Highlight vieler Gäste, weil die haben im Hochsommer, ich weiß es heute noch, es war der 14. August, das war ein Montagmorgen, haben die bereits um 10 Uhr bei einem Sektempfang in der knallen Sonne.
Darf man sagen, wo der Sektempfang stattgefunden hat?
Ja, im Krematorium, im Innenhof.
Genau.
Das hat super zum Verstorbenen gepasst.
Und das lief so Lounge-Musik im Hintergrund und alle haben schon...
Das waren 200 Personen,
das war sehr viel. Der Hintergrund dessen war, dass man eben nicht so schnell mit diesem Abschied durch sein wollte, sondern es war wirklich, man wollte noch ein bisschen miteinander Zeit verbringen, ein bisschen verweilen, ein bisschen da sein, was ich das erste Mal erlebt habe und bin ein Riesenfan davon. Ich finde das so, so gut. Da muss man an der Stelle sagen, dass ich auch mal kurz das iPad in die Kühlung legen musste.
Ja, weil es in der knallen Sonne tatsächlich einfach überhitzt war.
Ja,
da war die Lounge-Musik
so warm war es morgens schon, muss man dazu sagen. Ja. Und dann
ist der Sekt vielen in den Kopf gestiegen.
Ja.
Und einige waren so angedudelt, dass die Trauerfeier dann noch leicht unterhaltsam wurde.
Da haben wir gesagt bekommen, das war... Also ohne, dass es pietätlos ist oder klamaukig gesagt, das war die lustigste und schönste Beerdigung, auf der sie jemals waren.
Es ging vielleicht auch schon damit los, dass Sinja nicht auf einem Lied eingezogen ist, sondern auf dem Ferrari-Geräusch vom Nürburgring.
Weißt du noch, als ich dich angerufen habe, Mike, wir brauchen Ferrari-Geräusche. What? Also man muss dazu sagen, immer wenn ich dich anrufe, ist das manchmal kein gutes Omen, weil dann irgendwelche kuriosen Dinge, die mir einfallen, passieren. Aber ich weiß ja, dass du es möglich machst.
Man muss aber auch einfach dazu sagen, es hat zu dem Verstorbenen...
Genau, also er war ein riesen Ferrari-Fan. Also man kann es nicht anders vorstellen. Und dann hat die Familie ja erzählt, dass ihre Erinnerung an diesen Menschen war, dass sie, wenn sie die Tür aufgemacht haben, diese Ferrari-Geräusche vom Nürburgring schon gehört haben. Und das war natürlich die Brücke, die wir geschlagen haben und die Erinnerung, die wir... in den Kopf gepflanzt haben damit. Und das kam auch gut an. Und wir hatten ja sogar eine Ferrari-Urne.
Genau, wir haben auf die Urne das Ferrari-Emblem drauf machen lassen. Natürlich hatten wir die Rechte da dran. Das haben wir uns natürlich vorher eingeholt.
Das war leicht verändert.
Ja, es war leicht verändert. Und wir hatten ganz viele von seinen Sammlerautos vorne stehen.
Und er hatte ja auch so ganz spezielle Dinge. Und auch, da muss man vielleicht auch an unseren Floristen mal ein absolutes Lob aussprechen. Denn der macht, finde ich, einen absolut Wahnsinnsjob. Was der da ein Gesteck gezaubert hat, was ja nicht klassisch als Urnenkranz
war.
Es war eine Blumenwiese. Es war kein runder Kranz, wie man den vielleicht kennt, sondern es war wirklich eine Wildblumenwiese, die der da zusammengesteckt hatte.
Die war nicht nur oben auf unseren Stelen, wo dann auch die Urne war, sondern wir hatten auch unten eine Wiese, damit sich dieses Bild einfach komplett so in diese Halle, in die Lebensabschiedshalle, die Zeremonienhalle, wie die das im Krematorium nennen, eben eingefügt hat.
Ja.
Und vielleicht müssen wir darüber auch eine separate Folge machen.
Ja, wir sind es war, ne, es ging ja weiter und aber mal zu dem vielleicht, okay, es war die schönste und lustigste Beerdigung. Ich habe ja vor 4 Wochen dann mit dem Sohn wieder gesprochen, weil er das so toll fand und uns empfohlen hat. Also, ne, man macht es anders, man macht es gut und würdevoll und sehr, sehr, sehr persönlich. Und das kommt einfach gut an.
Wobei wir auch vor kurzem eine Dame hatten, die ihren Mann sehr, sehr unerwartet verloren hat. Und die hat gesagt, ich hätte gerne eine Messe in der Kirche und es soll nicht über ihn geredet werden. Nur sein Name vorgelesen werden.
Ja, aber das ist okay.
Es ist okay.
Voll.
Auch dann dekorieren wir alles vorne schön. Es war so süß. Ja. Das war wirklich richtig, richtig, richtig schön. Auch sowas machen wir. Also es muss nicht alles so bam sein.
Nein.
Man kann's kann es auch klein bam machen. Genau, alles kann, nichts muss. Das ist so unser Motto. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir uns sukzessive immer mehr vergrößert haben.
Das heißt, 2022 war bei dir schon das Jahr, was echt steil ging.
Ja.
Und wie ging es weiter? Was war denn mit 23?
23 war genauso krass. Mhm. Es wurde immer mehr. Und ich habe irgendwann einfach gemerkt, ich komme ja an meine Belastungsgrenze. Und von vornherein war für mich eigentlich klar, ich hätte gerne auch eine Rednerin an meiner Seite, die anders ist. Also die nicht dieses Klassische verkörpert, wie es eben die katholische Kirche macht. Auch da gibt es ganz, ganz tolle Rednerinnen, Gemeindereferentinnen und Pfarrer. Aber wenn man schon eine freie Rednerin haben möchte, dann will man unbedingt eine richtig, richtig gute haben. Und ich hatte zunächst damals aus Neuss die Jana, die wir vorhin schon einmal gegrüßt haben, eine wunderbare Zuckermaus, die auch eine ganz, ganz tolle Arbeit macht. Nur dann
mit
ist
der
sie
wir auch immer noch eng im Kontakt sind.
Ja, mit der wir auch hin und wieder schon mal Party machen gehen.
Auch, ja.
Und sie ist dann leider auf Weltreise gegangen. Und dann stand ich da. Und parallel hat dein Mann mir bei Instagram geschrieben, vielleicht ist es ganz gut, dass wir die Geschichte jetzt mit einstreuen.
Ja,
sie gehört
voll
chronologisch mit dazu.
Das ist der Einstieg, wie wir uns gefunden haben.
Genau.
Und das war der Podcast.
Denn ich habe damals für deinen Mann einige Firmen-Events moderiert.
Ja.
Und er hat dann meinen Podcast gehört, die Staffel 1.
Im Urlaub.
Mit dir zusammen im Urlaub.
In Griechenland. Wir waren im Paarurlaub. Und er lag am Strand und hat deinen Podcast gehört, weil er dich schon immer gut fand. Also er hatte irgendwie immer ein Draht zu dir. Der fand dich schon immer als Mensch gut, als Moderator gut. Und du hast diese Firmen-Events moderiert und er hat diesen Podcast. Ich weiß nicht, woher er das wusste, aber er hat ihn gehört und hat im Urlaub zu mir gesagt, Sinja, also wie willst, ich höre gerade einen Podcast, der ist super mega, wie willst denn du eigentlich bestattet werden? Und ich gucke ihn an, ist das jetzt unser Thema im Urlaub? Honestly? Und er, ja, du musst mal hören. Und dann habe ich das auch gehört und er hat dir geschrieben, dass er den so gut fand und du hättest einen guten Job gemacht damit.
Genau, ich habe mich schon gewundert, hä, Jens Olding schreibt dir, was macht der denn da, was will der denn jetzt von dir? Und dann habe ich tatsächlich, das hat sich damals mega überschnitten mit dem Weggang von Jana in die weite Welt, dass sie die weite Welt erkunden wollte, was ich mega toll finde, jetzt so tolle Sachen da erlebt, die Fotos gigantisch. Und parallel habe ich halt gesucht, was machst du jetzt? Und dann habe ich nach Jens Nachricht auf dein Instagram-Profil geklickt.
Ja, und ich hatte mich gerade selbstständig gemacht.
Als Traurednerin für Hochzeiten, für freie Trauungen. Und man muss ja sagen, du kommst auch aus der Branche, das heißt, du kannst reden, wie wir auch hier hören. Du hast nämlich Online-Journalismus studiert.
Genau.
Das heißt, Texte schreiben und reden, das liegt dir. Und du bist auch nicht so ein introvertiertes Mäuschen.
Nee. Ja, nee. Also ich habe da aber auch meine Liebe drin gefunden. Mhm. Ja, 2022 war mein erstes Jahr als Hochzeitsrednerin und dann hast du mich angeschrieben wiederum.
Genau, weil ich einfach jemanden gesucht habe, der nicht irgendwie abgewetzt ist, also der sein Schema F bei Trauerreden macht. Und dann habe ich mir dein Instagram-Profil angeguckt und dachte, oha, die sieht aber verdammt extrovertiert aus, aber die hat einen coolen Stil.
Und da war noch nicht so viel drauf.
Aber doch, ich dachte mir, ui, und das kann ich jetzt so sagen, das ist keine Schleimerei. Ich sagte, das ist ja auch eine hübsche. Also die erwartet man jetzt nicht unbedingt in einer Trauerkapelle auf dem Friedhof. Das muss man so sagen.
Das ist aber sehr nett.
Das habe ich auch schon von einigen Friedhofsmitarbeitern gehört.
Die mag ich aber auch alle gern.
Ja, die mögen dich auch gerne. Ja. Und da muss man einfach sagen, habe ich dann gesagt, komm, schreib sie einfach mal an. Erinnerst du dich noch an unsere erste Nachricht?
Ja, du hast mir geschrieben, ich habe dir geantwortet und dann haben wir gesagt, wir treffen uns mal bei Wilfried.
Genau, und dann habe ich dich eingeladen.
Ich glaube, ich habe sogar nochmal nachgefragt, wann wir das jetzt, weil du nämlich Radio hattest und du warst super busy. Mhm. Und dann haben wir kurzfristig was ausgemacht und dann war ich bei Wilfried und dann haben wir uns gesehen und dann haben wir uns verliebt.
Genau. Also du bist immer noch verheiratet, muss man ehrlicherweise dazu sagen.
Ja, ich bin immer noch verheiratet, glücklich verheiratet, aber...
Und wir saßen in dem großen Beratungsraum, haben uns so ein bisschen ausgetauscht und dann habe ich dich relativ schnell auch in den Backstage-Bereich geführt, sag ich mal.
Ja, du hast mich durchs ganze Haus geführt.
Du hast direkt auch in die Klimaräume, das heißt in die Kühlung reingeschaut, um halt zu gucken, okay, weil das ist natürlich ein ganz neues Thema für dich gewesen.
Total, ich hatte das nicht, also Jens war tatsächlich der, der vorab schon mal gesagt hat.
Dein Ehemann, ne?
Ja. Mein Ehemann, genau, der hatte vorher schon mal gesagt, ja, ist das nicht was, weil man muss vielleicht dazu sagen, die Hochzeitsbranche ist ja sehr saisonal. Also ich würde mal sagen, so die Hauptzeit ist von Mai bis Oktober. Mhm. Und was machst du in der Winterzeit? Also ich mache es ja Vollzeit, hauptberuflich. Das heißt,
du hast aber auch noch zwei Raketen zu Hause.
Ich habe zwei Raketen zu Hause. Ich habe einen Bauzi. Ich habe
einen Ehemann. Ein Haus.
Ja, was man halt so hat.
Ja, du hast schon ein bisschen was zu tun.
Ja, langweilig, aber ich brauche das auch. Und dann muss man sich ja schon Gedanken machen, wenn du davon leben willst. Du kannst, also oder ich konnte damals nicht nur von dieser Saison leben. Also war der Gedanke schon da und dass du dann kamst, war natürlich super. Und dass man es ausprobieren durfte, das finde ich ganz wichtig. Und das möchte ich einmal ganz exklusiv betonen und auch dir nochmal Danke sagen, dass ich das ausprobieren durfte. Denn ich wusste ja gar nicht, ob ich das kann. Also du hast ja gesagt, kannst du dir das vorstellen? Ja, in der Vorstellung und in der Umsetzung, das sind zwei riesig verschiedene Dinge. Wenn du wirklich das erste Mal an einem Sarg stehst oder an einer Urne stehst und du weißt, das ist nicht nur ein Objekt, was man irgendwie aussucht und das soll sie mal werden, sondern da ist wirklich ein Verstorbener drin, das ist schon ein großer Unterschied. Und wenn du dann auch zu den Familien fährst. Und das weißt du ja alles gar nicht, was auf dich zukommt. Und ich habe zu dir gesagt, und das weiß ich ganz genau, ich würde das probieren. Und du hast gesagt, dann probieren wir das.
Und ich habe dir jederzeit aber auch gesagt, wenn du merkst, das ist nichts für dich, brich ab.
Ja.
Der einzige Abbruch, der ausgeschlossen ist, ist, wenn du bei einer Familie warst, die sich an dich gewöhnt haben, dich vielleicht auch lieben gelernt haben. Okay, sie begleitet uns jetzt, sie erzählt die Geschichte. Dann gibt's kein Zurück mehr.
Dann gibt's kein Zurück mehr. Nee, aber trotz dessen dieses, okay, wir probieren das, wir machen eine Beerdigung, gut, dass es dann so wurde, wie es wurde, konnten wir ja nicht wissen. Wir probieren das aus und dann sprechen wir und gucken, ob das was sein könnte.
Und vielleicht können wir hier schon mal droppen. Da würde ich aber gerne eine eigene Folge zu machen über unsere gemeinsam, die wir gemeinsam begleitet haben, über unsere krassesten Fälle. Mhm. Deine allererste Trauerrede war?
Ein Mord.
Wenn man das so hört, das ist so krass.
Rückblickend finde ich es auch krass.
Und ich ziehe heute noch meinen Hut davor, dass du das gemacht hast, weil du hattest irgendwie hast du auf mich schon was auf, also du hast auf mich so gewirkt, du machst das, du kannst das, ich kann dir vertrauen. Und bei mir geht, ist eins ganz, ganz wichtig, nämlich Loyalität und dass mein Bauchgefühl sagt, that's it.
Du bist ein voll der Bauchmensch, ja. Aber das war schon, dass du da gesagt hast, ey, ich schicke da so ein Newbie rein, der das noch nie gemacht hat, ey, chapeau, also das hätte ich never ever gemacht. Und das hätte auch kein anderer gemacht.
Das
ich glaube
richtig.
Nicht, dass jemand das in, richtig, also ja. in so einer Ausnahmesituation, in der man sich da wirklich befindet, also ein Verlust ist immer schlimm. Aber wenn jemand aus dem Leben scheiden muss und nicht selber die Entscheidung treffen konnte oder einfach das Leben zu Ende ist, weil man aus irgendwelchen Gründen zu alt war und ein Leben gelebt hatte, dann ist das einfach eine krasse Kiste. Und dass du dann sagst, okay, und ich weiß es noch, ich war wieder mal im Urlaub, nee, in Ägypten im Urlaub. Mhm. Und da war das, ich habe jetzt unseren ersten Fall, aber ich muss dir da noch was zu sagen. Und dann habe ich gesagt, aber ist immer schlecht. So.
Und dann ja, ist es ein Mord.
Ja.
Und vielleicht erzählen wir das alles nochmal in einer separaten Folge.
Ja, absolut.
Weil dem müssen wir einfach so viel Raum geben. Hat uns auch nachhaltig geprägt.
Total. Und auch vielleicht die Entscheidung, ob man das wirklich auch sich anhört.
Ja,
denn
eben, genau.
Das ist schon wirklich.
Und man muss aber dazu sagen, das war dein allererster Fall. Und du bist gerade deswegen oder trotz deswegen dabei geblieben.
Ja.
Und vielleicht machen wir da jetzt einen kleinen Sprung. Du hast immer mehr Trauerfeiern dann begleitet.
Ja.
Das heißt, ich habe die ganze Administration gemacht, ich habe die Beratung gemacht mit den Familien, habe sie begleitet.
Du hast alles gemacht.
Ich habe alles gemacht. Ja. Also von Trauerkarten gestalten,
genau.
über wir suchen ein Grab aus.
Abholen.
Abholen, hygienische Versorgung, also ankleiden, herrichten, die Aufbahrung begleiten, vielleicht auch beim Thema Ab- und Ummeldungen helfen.
Absolut.
Das ist auch ein Riesenthema.
Ja, ja.
Wie dekorieren wir? Was brauchen wir für Blumen? Wo macht man das Trauerkaffee? Man ist ja wie so ein kleiner
Eventmanager.
Wie so ein kleiner Eventmanager.
Ja, das ist so.
Und deswegen sagen wir auch nicht, ihr Bestatter mit Herz, was wir sicherlich sind, aber wir sind ihr Begleiter mit Herz. Da steckt so viel mehr hinter, als einfach, bitte in Anführungszeichen setzen, nur den Verstorbenen abholen, fertig machen für den Sarg oder eben dann auch für den Sarg, aber dann eben später für die Urne und eben beisetzen. Da steckt so viel mehr hinter.
Man darf nicht unterschätzen, dass du als Bestatter einfach einen ganz großen Teil auch dieser Verarbeitung bist. Wie
Definitiv.
Das alles abläuft, das hat ganz viel auch mit der ganzen Verarbeitung dessen zu tun. Und das merkt man, wenn man eben damit zu tun hat und damit arbeitet.
Wir hatten jetzt zum Beispiel heute noch einen Anruf von der Familie, die werden aus einer Nachbarstadt von einem anderen Bestatter begleitet, was auch voll in Ordnung ist. Und die sagten uns, ist das sehr peinlich, wir wären auch gerne zu ihnen gekommen, aber jetzt rückblickend, nachdem alles schon eingeleitet ist, sind wir mit den Trauerkarten überhaupt nicht einverstanden und zufrieden und der kann das einfach nicht, der hat irgendwie, wissen wir nicht, was, der hat es einfach da nicht drauf. Und wir haben von ihnen schon einige Trauerkarten und Zeitungsanzeigen gesehen und genauso hätten wir es gerne. Genau so edel und genau anscheinend, das haben sie so gesagt, das ist jetzt keine Selbstbeweihräucherung, habe ich gesagt, ja, auf die Frage hin, würden die uns vielleicht nur das machen? Ich sage ja selbstverständlich. Also da, wo ich helfen kann, helfe ich. Ich meine, ich bin jetzt nicht die Caritas oder nicht der Arbeiter-Samariter-Bund. Aber klar, also warum denn
das
nicht?
Das machst du aber auch gut.
Und die habe ich gerade noch gedruckt, bevor wir hier die, die Podcast-Folge angefangen haben. Und die Familie ist halt jetzt in Anführungszeichen wieder happy oder ein Stück weit beruhigter, weil sie sagen, boah, wir haben wunderschöne Trauerkarten. Und das sind auch so Special-Dinge, die wir noch nebenher machen. Es ist nicht immer so, dass sich die Familie von A bis Z komplett begleitet werden muss, sondern das war jetzt heute auch mal ein Special-Fall.
Und das ist aber eher selten.
Das ist eher selten.
Ja.
Naja, auf jeden Fall, um wieder den Umschlag zu kriegen zu dem, was in den letzten Jahren dann war. Du hast immer mehr Trauerfeiern begleitet und irgendwann war für mich klar, was ist eigentlich, wenn ich mal in Urlaub bin? Weil ich mache ganz gerne Urlaub und sehe sehr gerne was von der Welt. Und dann konnten wir zu Beginn erstmal noch auf das Team von Wilfried zurückgreifen, die mich ganz wunderbar vertreten haben. Das heißt, die hatten dann meine Visitenkarten, die hatten, wo dann halt Bestattungen bei Kivilip draufsteht, die hatten meine Leistungsübersichten, denn das sind so riesen Leistungsübersichten, die wir en Detail erklären.
Ja.
Die behalten die Familien auch, wo
du weißt, was deine Beerdigung kostet, wenn du wenn du da rausgehst,
genau.
Dann weiß jemand, was auch preislich, was finde ich auch ganz wichtig ist, auf dich zukommt.
Ja. Du hast auch einmal, glaube ich, ein Grab so teuer kalkuliert, wo ich mir dachte, ja krass, wie viele Leute sollen denn in dem Grab eigentlich beigesetzt werden?
Ja, da hatte ich, also man muss dazu sagen, dass ich gut reden und schreiben kann, aber Mathe nicht meine größte Stärke ist.
Und am Ende war die Bestattung, glaube ich, 4.000 Euro günstiger,
ja.
Wenn ich mich recht entsinne. Aber es ist egal, weil die Familie fühlte sich von dir aufgeklärt. Die Familie fühlte sich von dir komplett beraten und man kann mal einen Zahlendreher haben.
Gerade das war kein Zahlendreher.
Das war eine Zahlenergänzung.
Wirklich schlimm falsch berechnet.
Jetzt Caro hat vor kurzem Nutella-Gläser angesetzt und hat eine Nullstelle zu viel gemacht. Weil wir standen da unten unter verauslagte Gebühren. Nutella-Gläser als Giveaway während der Trauerfeier 5000 Euro. Und ich sag, Caro, wie viele Nutella-Gläser hast du denn wahrscheinlich?
Entschuldigung, wenn man die aus Dubai einfliegt, dann kann die schon mal teurer werden.
Keine Dubai-Schokolade, Nutella-Gläser. Nutella. Der Verstorbene hat gerne Nutella gegessen, haben wir diese Mini-Nutella-Gläschen verteilt. Oh, das ist verteilt. Sehr schön. Und ich glaube, selbst 500 Euro waren zu viel. Es waren, glaube ich, 50 Euro, wie viel wir dafür bezahlt haben. Aber es war sehr lustig, weil ich am Ende da stand und dachte mir, warum kostet denn die Bestattung so viel? Dann habe ich alle Posten kontrolliert.
Es ist schon gut, dass du das nochmal kontrollierst.
Ja. Also ihr merkt, wir haben tatsächlich auch ein komplettes System. Stand jetzt arbeiten wir mit einem der modernsten cloud-basierten Bestattungssysteme in Deutschland. Ich würde fast sogar Europa sagen. Ich weiß nicht, so was die Länder
umsetzen. Super logisch aufgebaut.
Dürfen wir den Namen sagen?
Weiß ich nicht.
Wir lassen es sein. Ja. Eine Firma aus Rosenheim. So viel kann man sagen. Googelt's mal. Mega Softwareentwickler. Ja. Da stecken zwei Bestattungsköpfe hinter, zwei Bestatter. Grüße gehen raus nach München und nach Rosenheim.
Sehr clevere Menschen, die es verstanden haben, wie es läuft, ja.
Jetzt hast du den Namen fast gesagt. Clevere Menschen. Naja, egal.
Das war Absicht.
Grüße gehen raus. Eine wahnsinnig tolle Software, die uns den Alltag extremst erleichtert, weil wir da die Leistungen einpflegen können. Das heißt, wir haben automatisch auch schon die Rechnungsvorbereitung.
Du kannst von überall aus arbeiten.
Genau, wenn ich jetzt hier den Fall jetzt eingeben würde, kann ich dir aufs Handy eine Aufgabe schicken. Ja. Und du siehst in dieser App, natürlich datenschutzrechtlich alles tausendfach abgesichert, kannst dann quasi sehen, okay, ich muss zur Familie XY.
Genau.
Der und der ist verstorben. Das ist der Ansprechpartner. Das sind die Besonderheiten.
Absolut.
Also zum Beispiel Kinder sind vor Ort, nehmen bitte unsere Holzschmetterlinge zum Bemalen mit. Oder bitte Obacht, infektiöse Krankheit. Ja, oder sowas. Corona. Ne?
Absolut, ja.
Sowas kann ja alles Thema
Wünsche.
Sein.
Genau, oder achte Wünsche. Drauf, nimm einen Ehering mit oder achte auf irgendwas. Du kannst alles eingeben und du kannst halt wirklich von überall aus arbeiten. Das finde ich ist am allerbesondersten.
Ich weiß
Das ging jahrelang nicht.
Letztes Jahr auf Mallorca war es zum Beispiel so. Wo du dann beraten hast, denn da kommen wir jetzt hin, wo ich eigentlich hin wollte. Irgendwann habe ich gesagt, okay, krass, das können wir dem Team von Wilfried nicht mehr zumuten, was bei uns los ist.
Die aber trotzdem immer da sind und ich konnte da immer aufschlagen, anrufen und ich habe die genervt. Viele Menschen.
Also, Grüße gehen raus an Johanna, an Michael, an Gerd, an Stefan, an Tatjana, an Anja, an Diana, an Dagmar. Wir haben noch Dieter.
Ja.
Wir haben noch Wilfried
natürlich noch. Da sieht man mal, wie viele Menschen da arbeiten. Ne? Ja. Und jetzt muss man sagen, ich habe ja dann diese
Marita habe ich vergessen. Oh, Marita, ja. Küsschen.
Diese Urlaubsvertretung in Anführungsstrichen gemacht, was gut war, weil du da natürlich erreichbar warst, trotz dessen für mich. Aber ich habe immer das Gefühl gehabt, ich kann da reingehen, die nehmen mich ernst, die nehmen mich für voll, die nehmen mich als vollwertigen Mitarbeiter und stehen mir mit Rat und Tat zur Seite und ich kann die Tag und Nacht anrufen, denn gestorben wird eben auch 24/7. Das kann auch mal sein, dass da nachts um 5 das Telefon klingelt. Und dann,
hattest du das schon mal? Ich glaube noch nicht in deinen.
Nein, du hast mich mal morgens angerufen am Flughafen.
Stimmt.
Weißt du das?
Ja, da bin ich gerade nach Katar geflogen. Kann
ja,
das sein?
Und das ist immer meine größte Angst, dass nachts das Telefon klingelt.
Warum?
Ich weiß es nicht. Ich kann auch die ersten 2 Tage immer, wenn ich das Telefon habe, nicht schlafen.
Vielleicht müssen wir dazu sagen, wir haben keine Telefonzentrale dazwischen geschaltet. Hat folgenden Hintergrund, das würde halt unsere Kosten extrem nach oben schießen lassen. Und deswegen geht der Telefonanruf direkt auf unser Diensthandy über, also auf unser Bereitschaftshandy. Ich muss mal kurz meinen Stuhl hier gerade wieder recht zurbeln. Und wenn man nicht innerhalb von, ich glaube, 5 Tuten bei uns dran geht, dann kommt meine Stimme, die sagt, herzlich willkommen bei Bestattungen Mike Philipp. Wir sind in wenigen Augenblicken für Sie da. Bitte hinterlassen Sie uns schon mal Ihren Namen und Ihre Telefonnummer. Und dann hinterlassen die das und dann pinkt das bei uns sofort auf und dann kannst du dich auch mal kurz sammeln.
Und das war der beste Tipp von dir, dass du gesagt hast, wenn du wach wirst, geh nicht sofort dran. Du hast die Nummer, sammel dich kurz, trink von mir aus einen Kaffee und ruf dann zurück. Und ich habe ja wirklich, du hast mir ein Handbuch gemacht.
Ja, habe ich auch.
Und das ist das beste Handbuch ever.
Ja.
Und das habe ich.
Bestatten für Anfänger.
Wirklich, für Dummies.
Nee, komm, man muss dazu sagen, du hast wahnsinnig viele Trauerfeiern schon begleitet. Und du bist auch in wahnsinnig vielen Beratungen mit mir gewesen, ehe du deine erste eigene gemacht hast.
Ja, natürlich. Also das wäre auch fahrlässig gewesen, das anders zu tun.
Du hast dir wahnsinnig viel Fachwissen drauf gepackt, ehe du
das
erste Mal...
Weil du es gut erklären kannst.
Ja, aber ich habe auch von vornherein gesagt, wenn du in eine Beratung gehst, darf ich nicht dabei sein, weil mein Name steht ja auf überall drauf und die werden 100 pro auf mich gucken und nicht mit dir reden, wenn ich daneben sitze. Und das fühlst du nicht auch nicht
wohl
mit.
Ist auch immer noch so. Manchmal ruft auch jemand an und will dich sprechen und dann muss man denen kurz verklickern, dass du eben nicht erreichbar bist.
Ja, und manchmal rufen die Leute auch an, weil dann in meiner Urlaubsabwesenheit du dann übernommen hast. Und dann, also mit ihnen reden wir jetzt nicht, ist ja die Frau Alding da. Und ich so, ja, schön, alles klar. Also ich kann ja nicht weiterhelfen oder was?
Nee.
Was auch in Ordnung ist.
Der weiß nicht so viel wie ich.
Der hat keine Ahnung. Wir hatten ja die Sinja wieder.
Ja. Hallo. Nein, aber ich habe tatsächlich immer, und das habe ich heute noch, dieses erste Blatt mit allen Fragen sehr detailliert, die man stellen kann, habe ich immer parat liegen. Heute noch.
Wenn die Familie das erste Mal anruft.
Ja. Und das liegt heute noch da.
Erinnerst du dich noch an deinen ersten Anruf?
Ja, da stand ich auf dem Weihnachtsmarkt in Glehn.
Korschenbruch. In der Nähe von Mönchengladbach. Ja. Glehn, kleines Dörfchen, sehr
ganz klein.
Süß.
Und da habe ich Urlaubsvertretung gemacht und war auf dem Weihnachtsmarkt. Und man muss sagen, die ersten paar Mal war gar nichts, wenn ich das Telefon hatte. Da war eigentlich safe.
Stille.
Es ist Stille, es passiert gar nichts. Irgendwann hat sich dieses Blatt mal gewendet. Dann warst du eine Woche nicht da und dann sind 4 Menschen verstorben
in dieser Woche. In kürzester Zeit, ne?
Das war
Anfangszeit, das war sehr, sehr viel.
Das war super viel und jetzt muss man vielleicht dann auch mal zu sagen, ich meine, Mike, du machst das jeden Tag. Das ist dein Daily Business. Ich habe das in der Vertretung das erste Mal gemacht und dann waren das einfach 4. Und dann musst du Zeiten einhalten. Ich habe gedacht, ich habe Burnout. Wirklich. Und ich weiß nicht, wie oft ich Michael angerufen habe.
Der Arme.
Aber der...
Der mag dich.
Gott sei Dank.
Du bist auch einer der wenigen, die ihn umarmen darf zur Begrüßung.
Ich liebe es, Michael zu umarmen. Ich bin aber ein Drücker.
Ja, das tatsächlich.
Die müssen da alle durch bei mir. Ja, und dann hat das geklappt. Also mal dazu, wenn du dann Unterstützung hast und du irgendwie da Bock drauf hast, du kannst dich in alles einarbeiten, aber das war für dich einfach ein Learning auch, ne? Dann
das
zu
war
sagen,
sehr krass.
Du bist nicht vor Ort. Mittlerweile informieren wir dich ja schon gar nicht mehr, aber sonst warst du ja auch immer up to date.
Ich fühle mich da sehr gut mit. Nicht.
Ja, ich weiß.
Die größte Vorsitzende,
aber das ist halt dein Baby.
So, du hast gerade von wir gesprochen, denn wir zwei mit meinen Eltern im Hintergrund, die wahnsinnig viel abgerissen haben. Mein Papa hat tatsächlich auch nebenher noch hygienische Versorgungen gemacht. Denn es gibt tatsächlich immer wieder auch Verstorbene, also aufgrund ihrer körperlichen Konstitution, also zu groß. Was heißt zu groß? Ich bin selber als 91, also groß oder vielleicht
kräftig,
korpulent oder vielleicht auch die Todesumstände machen es notwendig, dass eine hygienische Versorgung alleine durch eine Person durch mich nicht möglich ist. Dann hat er mich tatsächlich auch schon mal abends um 21, 22 Uhr unterstützt. Mein Bruder ist mit mir ganz lange Zeit rumgefahren, hat die Verstorbenen überführt, also abgeholt und die waren halt immer da. Das heißt, du hast irgendwann mit den Beratungen, mit der Administration bist du eingestiegen. Aber meine Eltern, mein Bruder, meine Familie, die waren irgendwie immer mit dabei und ich kann mich blind auf die verlassen. Natürlich gibt es auch Tage, wo die mir sagen, nee, jetzt gerade kann ich nicht. Jetzt sitze ich hier mit dem 10. Bier.
Das ist aber mittlerweile auch erst.
Mittlerweile.
Genau.
Weil wir mussten ja irgendwie auch mal ein paar neue Wege gehen. Und da hast du einen ganz großen Beitrag zugeleistet, dass ich mich mal so ein bisschen was zwischendurch auch getraut habe. Denn irgendwann war klar, aufgrund der, ich finde das Wort Menge jetzt schwierig, aber aufgrund der Anruferzahl, also der Familien, die sich melden.
Die Resonanz.
Das können wir nicht mehr aus dem Hause meiner Eltern machen, wo wir die Ebene hatten. Das ging
und
einfach nicht mehr.
Auch du kannst es nicht mehr alleine stemmen.
Ja, das war, irgendwann habe ich mir auch gedacht, okay, komm, du hast hier nonstop noch Radio. Dann kam das mit meinen Eltern, die Sache, dass das da irgendwie jetzt alles zu viel wurde, weil die Leute standen dann tatsächlich bei meinen Eltern vor der Tür. Wir hatten noch ein kleines Schild, das liegt auch heute noch da, ne? Bestattung bei Kivele, bla bla bla, wir sind rund um die Uhr erreichbar.
Und deine Eltern haben das auch immer getragen, ne? Also das
machen
waren
die
ja
heute
nicht,
noch.
Genau, das sind nicht die, die gesagt haben, du musst jetzt hier aus den Zimmern raus, sondern das ist auch irgendwie deren Ding mit geworden. Aber
mein Vater, diesen Laden, den wir jetzt aktuell haben, dazu vielleicht gleich noch mehr, der hat den gefunden oder mich darauf aufmerksam gemacht.
Ja.
Und irgendwann kam aber der Punkt, wo für mich klar war, du schaffst das jetzt nicht mehr mit 100% Radio. Weil ich hatte halt eine unbefristete Festanstellung, das heißt 5 Tage die Woche, montags bis freitags, kein 9-to-5-Job, weil ich eben die Morningshow, das heißt die Primetime hatte. Und es wurde irgendwann so viel.
Naja, du musst halt auch sagen, wann du da aufstehen musst. Du sitzt ja
spätestens um 4 morgens.
Schaffst du das aber?
Manchmal wird es auch 2 Minuten
nach
4.
Ja, aber du bist halt sehr, sehr früh stehst du auf, um pünktlich im Sender zu sitzen.
Genau.
Ja.
Und das hat irgendwann einfach alles irgendwie auf den Kopf gestellt, weil meine Eltern dann angefangen haben, die Kapellen zu dekorieren. Ich kam dann irgendwie dazu nach der Sendung. Dann konnte man aber irgendwie morgens nicht um 8 oder um 9 eine Bestattung dann irgendwie anbieten, weil ich wollte überall natürlich persönlich dabei sein. Und das war schon echt immer ein krasser Drahtseilakt, weil du hast teilweise morgens Sendung gehabt. Natürlich hast du noch eine Sendungsnachbereitung, eine Konferenz. Und ich habe halt gottverdammt hier einen Arbeitsvertrag. Das heißt, ich muss auch meine Stunden quasi erfüllen, auch wenn ich fertig bin. Ich kann nicht immer früher gehen. Und dann nehmen die natürlich keine Rücksicht auf mein Nebenbusiness, was es damals war.
Das ist ja auch nicht dein Anspruch, auch hier nicht.
Genau, genau.
Und also da muss man nicht, einfach, muss man vielleicht auch nochmal Danke sagen.
Wir sitzen gerade im Radiostudio. und da muss man wirklich sagen, riesen Props an meinen Chefredakteur, an Toni. Mhm. Weil der hat damals gesagt, nee, du hast jetzt zwar einen Vollzeitvertrag, aber das mit dem Nebengewerbe ist voll in Ordnung. Ob er das heute noch so sieht, weil er weiß, dass er mich ein Stück weit dadurch verloren hat, weiß ich nicht. Mhm. Aber er hat damals einfach gesagt, mach das. Wenn ich das erfüllt, mach das. Er hätte auch sagen können, nö, dein Arbeitsvertrag ist hier und du darfst das nicht mit dem Nebengewerbe.
Ja, das haben dich wirklich alle supported. Ne?
Alle. Mhm. Und da muss ich wirklich sagen, bin ich sehr, sehr dankbar. Und ich glaube, ohne dieses Zusammenspiel von vielen Menschen drumherum wäre das alles gar nicht möglich gewesen. Natürlich die Eigeninitiative.
Ich wollte gerade sagen, also
rund um die Uhr bereit sein.
Musste ich nicht kleiner machen als.
Nee, deswegen schütte ich mal noch einen Sekt
rein. Ja, mach das mal, weil das kannst du nämlich auch schlecht selber Lob annehmen. Du sagst dann immer, ja, aber andere machen das auch und so. Nee. Da kannst du dir einfach mal ganz dolle selber auf die Schulter klopfen. Was
oder
du
das
da
Sektglas komplett voll machen.
Auch das. Was du da aus dem Boden gestampft hast und was du mit zwei Fulltime-Jobs, natürlich irgendwann ist es so groß geworden, dass es dein erstes Baby, das Radio, nicht mehr Vollzeit stemmen konntest. Und klar, es ist dann super, wenn du Toni im Background hast, der sagt, ich unterstütze dich und du hast zwei Leidenschaften und zwei Herzen schlagen da in deiner Brust. Geh beidem nach.
Und ich weiß heute noch, da waren wir auf Mallorca, das war der 60. Geburtstag meines Vaters. Da haben wir in so einer Finca gefeiert und dann saßen wir am nächsten Tag irgendwie alle mit der Familie da am Pool. Ich lag im Pool auf Rüdiger. Rüdiger ist meine große Quietscheente von Aldi.
Oh Gott, Bilder aus meinem Kopf.
Die ist so groß, da passt auch ich langer Lulatschutz ein mit 1,91 drauf.
Stellt euch Mike auf einer gelben Quietscheente im Pool
vor. Das ist ein Riesenteil, mega, mega cool. Und ich lag auf Rüdiger und habe halt zu meiner Familie gesagt, Leute, das ist hier irgendwie alles zu viel. Ich kann das so nicht mehr. Ich muss etwas ändern. Und dann haben wir lange Zeit beraten und waren nach tatsächlich Tagen, also es hat einige Tage gedauert, waren wir so weit, dass ich dann selber auch das verinnerlicht hatte, okay, ich muss beim Radio eigentlich aufhören, komplett, weil anders geht's nicht mehr. So krass war das von der Arbeitsbelastung durch die Bestattungen. Aber ich will's nicht. Ich will's nicht komplett loslassen, weil dafür liebe ich das Team, die Arbeit zu sehr und vor allem den Sender. Ne? Da bin ich groß, also das habe ich, da habe ich das Laufen gelernt im Radio.
Du hast vorhin gesagt, es sind 11 Jahre.
Es sind 11 Jahre, in denen ich jetzt schon beim Radio arbeiten, moderieren, Reporter sein und etc. darf.
Weil und du
Reporter
bist ja auch noch jung.
Nicht mehr. Ja, ich bin 31.
Ich hatte
vorletzte Woche 2 Hexenschüsse, ich bin nicht mehr jung.
Ja, das stimmt. Oh, hey. Und dann ist da so eine Pinse.
Was ist eine Pinse? Was ist das?
Eine Pinse? Ist das ein hessischer Ausdruck?
Anscheinend.
Das ist, wenn man sich halt so ein bisschen anstellt dann auch.
Mimi, sagt man im Rheinland.
Mimi.
Du verdammte Mimi. So kommt darauf Schluss nochmal an.
Du Mimi.
Und da war einfach damals der Punkt angekommen, dass wir dann, okay, alle gesagt hatten, ja, für mich ist immer wichtig, dass die ganze Familie dahinter steht. Ich bin einfach voll der Familienmensch. Und alle hatten dann gesagt, okay, komm, sag ihm, du würdest gerne reduzieren die Stunden. Am liebsten auf 50%. Das ist, wenn man im Radio oder Medienwesen unterwegs ist, eine unbefristete Festanstellung. Gibt man eigentlich in der Medienbranche ungern auf? Vielleicht auch so in anderen Branchen. Aber das ist gerade im Radiowesen echt krass, wenn du das kriegst, eine unbefristete Festanstellung und dann auch noch mit der Primetime verbunden. Aber es ging einfach nicht anders. Und da bin ich nach dem Urlaub zu ihm hin und habe mich getraut, hatte riesen Pulsschlag. Mhm. Und er sagte, nö, kann er alles verstehen. Er erklärt das mit der Personalabteilung, alles easy. Davor gegangen, im Urlaub war noch was anderes. Wir hatten uns an einem Abend im Restaurant, tatsächlich auf Mallorca, alle darauf verständigt. Ich habe das angenommen. Wir gehen am Ballermann spazieren, weil wir an dem Abend einfach da in so eine Bar gehen wollten.
Ja.
Und dann kommt eine Mädel auf mich zugelaufen, schreiend und sagt, oh mein Gott, bist du der vom Radio? Und ich so, nee, ne? Ich wollte eigentlich gerade kündigen, also zumindest 50% kündigen. Das war sehr, sehr lustig, weil meine Familie sagte, das darf doch nicht wahr sein. Gerade hatten wir dich so weit, dass du endlich auf deinen Körper hörst.
So, jetzt lassen wir das doch sein.
Wir machen das doch weiter. Mhm. Nee, das hat mich nicht abgebracht. Und dann kam das dann irgendwann, dass es dann war, nur noch 50%. Das heißt, eine Woche Bestattungen, eine Woche Radio, eine Woche Bestattungen, eine Woche Radio. Wobei meine Familie heute sagt, eine Woche Bestattungen, eine Woche Radio und Bestattungen.
Und so war's.
Und so ist es auch heute noch. Also ich bin heute noch zu 50% beim Radio, ja. Mache heute noch alle 2 Wochen die Morningshow. Ja. Ich liebe es. Es ist mein Ausgleich.
Das kann man dir auch nicht wegnehmen.
Und wer mir das wegnimmt,
der ist nicht mehr dein Freund.
Nee, vielleicht nicht mein Freund, aber ich glaube einfach so wie du auch, du kennst mich mega gut, meine Familie kennt mich mega gut. Wenn mir das nimmt oder wenn ich mir persönlich das nehmen würde, ich weiß nicht, ob das so gut wäre.
Dir fehlt ein Stück. Es ist ein Stück Identität, die man dir nimmt. Also das ist einfach, das gehört schon zu dir.
Ich meine, ich mache ja auch noch einige Veranstaltungen am Wochenende als Moderator.
Das machst du auch sehr
gut. Zum Leidwesen meiner Familie, dass ich das auch noch mache. Aber jetzt am Wochenende hatte ich zum Beispiel das große Privileg mit meiner Lieblingsband, mit Cat Ballou aus Köln, auf einer Bühne zu stehen. Und irgendwie ist das so komplett, das bin so ich.
Ja.
Dieses Thema Bestattungen, aber auch dieses Thema Radio.
Und das Schöne ist und das Wichtige ist im Leben ja auch, dass du so viele Dinge tun kannst. Also du musst nicht nur das eine oder das andere sein, wenn du eben die Menschen um dich rum hast, wie eine Familie und einen tollen Radiochef, der sagt, okay.
Schleimst du gerade, weil du hier einen Job willst?
Ich mach das dann, wenn du hier raus bist, Toni. Denk an mich.
Raus sein war nicht die Rede von.
Nein, aber was ich damit sagen will, ist, wenn du einfach die richtigen Menschen in deinem Umfeld hast und die darum wissen, wie gut du bist und wie gerne du das machst, dann bastelst du vielleicht auch Jobs, die es so nicht gibt. Und du musst eben nicht nur der Bestatter sein. Der Bestatter wäre auch ein geiler Name.
Der Bestatter.
Und oder der Radiomoderator, sondern man darf, wie man an dir sieht, auch beides sein. Du musst an einer Stelle dann halt nur Schräubchen drehen. Also, wo wir sind, deine Entscheidung war, das Radio bleibt zu 50% nach wie vor. Zwischenzeitlich im letzten Jahr war mal sehr, sehr viel Bestattung nebenher, wo ich glaube, du auch gemerkt hast, okay, es geht nicht mehr, ich muss eine Schraube drehen.
Ja.
Und die Schraube war dann, dass du jemanden angestellt hast.
Ja, ich weiß noch, letztes Jahr im Sommer, wo der Punkt war, hatte ich einen Tinnitus.
Ja.
Und jemand aus meiner Familie hat auch einen Tinnitus, auch einen dauerhaften. Und da war für mich klar, okay, stopp.
Ja.
Und dann haben wir uns in den Flieger gesetzt. One-Way-Ticket nach Mallorca. Du hast hier übernommen.
Es sind wieder so viele Menschen gestorben.
Ja, du hast da Unfassbares abgerissen. Und für mich war aber klar, ich muss mich jetzt hier rausziehen.
Ja.
Ich brauche jetzt hier mal ein paar Tage. Da wurden dann 3 Wochen draus.
Haben dir aber auch viele gesagt, dass du musst jetzt mal die Reißleine ziehen.
Da wurden dann 3 Wochen draus, 3 Wochen Auszeit. Ich habe mich nicht ganz rausnehmen können.
Nein, Gott, aber es wäre auch, wenn wir ehrlich sind, nicht gegangen. Also ich hätte es nicht ohne dich stemmen können. Ohne eine Frage, ohne dass du ein bisschen Trauerdruck vom...
Also Trauerdruck ist quasi Zeitungsanzeigen und Trauerkarten gestalten, denn auch da haben wir ein Programm für. Mhm. Wir können das extern an eine Grafikerin auslagern, wir können das aber auch einfach selber machen und ich liebe das und würde mal behaupten, ich bin da schon ziemlich krass, nicht von der Leistung her, aber ich bin da schnell und achte auf sehr viele Details.
Ja.
So also ein bisschen detailverliebt.
Ja, und auch diese Absprachen, also um da wieder zurückzukommen, ich habe ja noch ein paar Aufgaben um diesen Job herum. Mhm. Zum einen ist es natürlich das eigene Business, es ist eine Familie, es sind aber trotzdem zeitliche Fenster, die du einhalten musst. Und du hast bei vielen Gewerken, sprich es ist die Chefin vom Friedhof, einfach mittlerweile auch das Privileg, dass du die einfach sehr, sehr gut kennst und mit Absprachen schneller bist, als ich es jetzt gewesen wäre. Und dann hast du dann doch einiges auch von Mallorca aus noch übernommen. Also gänzlich in Urlaub konnte ich dich nicht schicken, aber zumindest ein bisschen.
Wir haben tatsächlich ich war bei einem großen Fernsehsender mit bunten Buchstaben in Köln. Und habe da einfach, dir ist warm, ne?
Mir ist so heiß, ich
dir ist so heiß.
Ich hab schon einen roten Kopf.
Du hast aber unter dem Pulli noch was drunter, das müssen wir nur kurz sagen.
Ich bin nicht nackt.
Bei bunten Buchstaben in Köln, 3 Buchstaben, habe ich fast ein Jahr auch nochmal was gemacht, während meines Studiums. Und muss sagen, da habe ich gelernt, dass ich ein Teamplayer bin und dass das, so wie es da war, Einzelkämpfer und jeder sticht dem anderen Messer an den Rücken, dass das nicht meins ist.
Nein, gar nicht.
Und das führt uns auch, glaube ich, dazu, dass ich immer sage, wir sind ein Team. Ja, mein Name steht vorne dran.
Aber das strahlst du nicht aus.
Nee, das will ich auch gar nicht.
Du bist immer ein Wir. Du hast auch, wenn wir dann jetzt gleich mal dazu kommen, dass
endlich
du auch einen Laden hast. Ja. Denn du bist ja aus den Räumlichkeiten ausgezogen und du hast einen eigenen Laden, ein Ladenlokal, eine Anlaufstelle. In alle Prozesse, die da stattgefunden haben, das Team uns mit einbezogen.
Ja, denn nach dieser, ich sag nicht Burnout, es war kein Burnout, aber einfach Überlastung, es war alles ein bisschen viel letzten Sommer.
Dein Körper hat dir Zeichen gesendet.
Genau, und ich hatte das große Privileg, dass ich jemanden wie dich hatte oder auch meine Eltern, die gesagt haben, okay, go for it. Flieg nach Mallorca, gönn dir die Auszeit. Danach ging es mir wieder deutlich besser. Ich konnte zurückkommen. Und parallel hat meine Schwägerin, also ich sage mal Schwägerin, die Freundin meines Bruders, Caro,
ist die beste,
gelernte Optikerin, einfach gesagt, boah, ich will mich irgendwie verändern, ich möchte irgendwie was anderes machen. Und hat die einfach bei uns ein Praktikum gemacht. Ich habe aus einem Praktikum wurden zwei, wurden drei. Und irgendwann sagte sie, du, ich könnte mir das jetzt vorstellen.
Glücksgriff.
Und dann habt ihr alle zu mir gesagt, stellt sie doch ein. Und dann komme ich, alter Schisser, wir erinnern uns, ich gehe nicht durch die Hecke, ich gucke erstmal über die Hecke mit einer Leiter drüber, was dahinter
vielleicht
ist.
Vielleicht auch zweimal.
Ich habe mir sehr in die Hose gemacht.
Ja.
Aber nicht, weil ich Angst davor hatte, irgendwie Verantwortung abzugeben, sondern weil ich mir einfach dachte, ich muss ja jeden Monat ihren Gehalt zahlen können.
Das ist Verantwortung übernehmen,
richtig,
bevor du Angst hast.
Sozialabgaben und all diesen Krams. Und da kommt ja ordentlich an Fixkosten.
Und was man auch sagen muss, was dich auch ausmacht, du bist jemand, der gute Arbeit gut bezahlt. Ohne dass wir jetzt über Preise sprechen,
genau,
aber das darf ich sagen,
ja,
dass du da absolut jemand bist, der gute Arbeit honoriert und dass dir das auch wichtig ist, dass man sich wohlfühlt und seinen Wert kennt und den kennst du von anderen Leuten auch. Und dann kann man natürlich auch sagen, okay, die Verantwortung, die ich dann trage für einen Mitarbeiter, mein Wort zählt und dann will ich auch, dass das funktioniert.
Richtig.
Ja.
Und das ist zum Beispiel das, warum ich ein bisschen mit mir gestruggelt habe. Aber es gab dann einfach einen Urlaub in Italien auf dem Campingplatz. Das weiß ich noch. Da bin ich mit meinen Badeschlappen auf über den Campingplatz getigert und habe mir überlegt, okay, machst du es nicht?
Ja, ein schönes Thema ist morgen für 89,4.
Und als ich dann wieder am Wohnmobil ankam, habe ich gesagt, okay, komm, du rufst die jetzt an. Ich sage, Caro, herzlich willkommen, ich stell dich an. Und die sagte, oh mein Gott, das ist das Schönste, weil ich würde dich am liebsten heiraten, hat sie zu mir gesagt. Ich sage, nee, das machst du bitte mit meinem Bruder. Da bin ich ja falscher Ansprechpartner für. Und tatsächlich ist sie dann bei uns eingestiegen und hat, und das ist jetzt einfach das Witzigste an dieser ganzen Sache, ist schon sehr lange mit meinem Bruder zusammen, also hat ihn quasi auch schon als Partner gehabt, als er noch bei meinen Eltern gewohnt hat, hat dann an einem Tisch am PC gesessen, in dem Zimmer, wo sie damals meinen Bruder kennengelernt hat, nämlich in seinem Kinderzimmer.
Ja.
Und da hat sich der Kreis wieder geschlossen. Und für mich war aber eigentlich klar, ich investiere wie auf so einer Treppenstufe, also eins nach dem anderen. Du weißt, ich habe einen sehr langen Atem.
Schrecklich lange Atem. Ein großes Volumen hast du.
Und habe aber parallel gemerkt, das geht hier nicht. Also es funktioniert so nicht mit der Caro, dass die jetzt, das ist alles ein bisschen zu viel hier vor Ort.
Und dann waren auch manche Stimmen, die dann gesagt haben, du kannst das dann auch nicht mehr deinen Eltern zumuten. Dass da jeden Tag zwei Menschen sitzen.
Meine armen Eltern.
Oh, wirklich. Und die sind zuckersüß. Mutti, da gehen auch Grüße an Mutti raus. Das ist auch meine Mutti.
Das erklären wir gleich noch, bevor wir die Folge beenden, warum du meine Schwester bist und warum meine Mama auch deine Mama ist. Grüße gehen raus an deine Mama, an Liane.
Ja, an Liane. Das ist auch deine Mama ein bisschen geworden.
Auch das. Und man muss einfach dazu sagen, relativ schnell war klar, das geht so nicht. Und dann hat mein Vater durch Zufall, einfach ist der durchs Dorf gefahren und hat in einer absoluten Premium-Lage.
Ja. Das haben wir heute Morgen wieder festgestellt.
Ja, Geschäftsräume gesehen und dachte nur so, die stehen schon so lange leer. Ja. Da war so ein roter Theatervorhang vor.
Oh, und der war eigentlich, war der geil.
Ja, aber nur für ein Theater, nicht für einen Bestatter.
Ja, das war schon so richtig schwerer Samt, wie man es aus so einem alten Theater kennt.
Genau.
Ja.
Und irgendwie hatte die Immobilie keiner mehr so auf dem Schirm. Und dann haben wir uns mit dem Vermieter getroffen und haben das besichtigt und haben sofort gesagt, ja. Also wenn ich das und das hier so machen darf und das so auf Vordermann bringen darf und renovieren darf, dann machen wir das. Und der hat sofort gesagt, ja, Junge, mach mal.
Und dann ging's schnell.
Und dann haben wir angefangen zu renovieren.
Ja. Da hat auch Papa viel gemacht.
Ja, mega, mega viel. Mein Papa mit seinem Kumpel Willi, der hat sehr viel gemacht. Bernd, Willi, der Maler, hat ohne Ende da reingesteckt an Zeit. Die haben Wände gezogen. Props gehen raus an die beste Freundin von Caro, von meiner Schwägerin und Kollegin und Mitarbeiterin oder von unserer Mitarbeiterin und Kollegin. Die ist Innenarchitektin. Die hat uns das Innenrin gigantisch gemacht.
Das ganze Interieur gemacht. Sehr
mega.
Gut.
Eine riesenlange Theke.
Ja, und das ist nicht auch nicht so ein klassisches Bestattungsbüro, wie man das kennt. Nee. Alles in dunkel und grau, sondern es ist sehr hell. Es ist sehr herzlich. Es stehen sehr schöne Uhren da.
Auch so futuristische.
Da haben wir ja auch einen sehr unterschiedlichen Geschmack.
Ja.
Mike sagt immer, ich habe einen schlechten Uhrengeschmack, das stimmt aber gar nicht.
Vor kurzem haben wir das Schaufenster vorne dekoriert. Also ich baue immer eine Urne vorne auf so Säulen auf und links und rechts muss dann nicht mehr stehen. Wir stellen auch keine Särge irgendwo rein, das finde ich irgendwie, nee, das ist nicht unser Stil. Und dann kommen links und rechts immer frische Blumen hin und wir hatten halt aufgrund eines Timings, hatten wir halt keine Chance, frische Blumen beim Floristen zu bestellen. Und dann habe ich einfach im Dekoladen Kunstblumen gekauft. Die waren sündhaft teuer. Ich habe für diese Plastikblumen fast 100 Euro bezahlt.
Selbst dran schuld. Also da dachte ich, ich sehe nicht richtig.
Das
ist auch Apfelkrebs gewesen.
Und dann haben wir das in so Gläser, haben wir diese Blumen, einfach diese Blüten alle abgeschnitten und in so Gläsern
drapiert.
Das war richtig schön.
Nee.
Und dann kommst du in den Laden rein und sagst zu Caro und mir, das ist die Ausgeburt der Hässlichkeit.
Gewesen.
Und ich dachte mir nur, das darf nicht wahr sein.
Und ich denke, wie kann man, und dann unterstützt sie, sag ich, Caro, wie kannst du das auch noch unterstützen? Der Mike hat gesagt, das machen wir so. Und dann traut man sich auch manchmal nicht zu sagen, weil dann setzt du das ja trotzdem durch.
Ja, steht ja auch mein Name dran.
Aber es war ganz schlimm. Gott sei Dank ist es auch schnell wieder weg gewesen.
Ja, mittlerweile liegen die Blumen übrigens in der Plastiktüte. Vielleicht brauchen wir es auch nochmal irgendwann.
Weil da muss man sagen, dann manchmal hört er ja doch auf seine große Schwester.
Ja, manchmal höre ich dann schon auf meine große Schwester. Auf jeden Fall der Laden an sich, auch was so die Außenwerbung und so anbelangt, da haben wir alle einbezogen, die Werbeagentur.
Ja, ja. Und wie weißt du noch, wie viele Entwürfe, das muss man auch sagen, wie viele Entwürfe es allein für die Gestaltung des Schaufensters gab.
Der arme Marius.
Aber
Grüße gehen raus. Auch Grüße. Die große Grußshow. Grüße gehen raus an Marius.
Ja, aber das war wirklich, also ne, der Schmetterling hat sich ja wiedergefunden, dein Logo auf der Scheibe. Sitzt der oben, sitzt der unten, ist der größer, ist der kleiner, kommt der hoch, kommt der runter. Es war wirklich, also der arme Mensch.
Und als dieses Schild dann, also dieses Werbeschild neben dem, also ich meine auch der Schaufensterbeklebung, das ist das eine, aber dass dieses Werbeschild dann über dem Laden hing, da war meine Mutter gerade im Dorf und sie rief mich an und sagte, Mike, und ich so, ja, wer ist tot? Und sie so, nee, das Schild, was überm Laden hängt, so groß? Und du weißt, Mama,
ja,
Mama,
das ist schwierig.
Also Mama kann schon einiges mit mir machen. Aber ich so, Mama, ihr verarscht mich nicht. Doch, das ist, hast du das so groß bestellt? Ich mich ins Auto geschmissen, vom Radio aus dahin gedüst, geguckt.
Das ist präsent.
Und ich sag, ja, so groß sollte es tatsächlich sein.
Das ist präsent.
Und so präsent ist es jetzt auch.
Und was macht es jetzt mit dir, wenn du vor deinem eigenen Laden stehst und du siehst deinen Namen auf diesem großen Schild darüber?
Soll ich dir ganz ehrlich was sagen?
Ja.
Ich bin in erster Linie tatsächlich dankbar. Und das ist das Erste, was ich spüre. Und das sage ich jetzt nicht, du kennst mich. Das ist jetzt nicht irgendeine Lobhudelei. Ich bin dankbar, dass Menschen wie dass Menschen wie du, wie meine ganze Familie, wie Freunde eben hinter mir stehen und immer gesagt haben, mach das, trau dich das. Und ich bin so dankbar, dass ich Leute habe, die mich dazu gebracht haben, dass jetzt in 20 Meter großen Buchstaben, nein, so groß ist es nicht, ist es ein bisschen kleiner, aber dass mein Name jetzt da oben drüber steht mit den Bestattungen zusammen, denn hätte ich da alleine gestanden, ich wüsste nicht, hätte ich nicht diesen Support durch euch alle, ob ich da heute stehen würde.
Mit Sicherheit.
Nee.
Doch.
Nee, glaube ich
das
nicht.
Das ist ja, das bist ja alles du. Da steht ja dein Name. Das ist ja alles deins. Aber dir fällt es nur manchmal so schwer, das dann auch anzunehmen. Du brauchst manchmal nur jemanden, der dir sagt, du trau dich. Was soll passieren, wenn es nicht klappt?
Privatinsolvenz zur Not.
Nein.
Nein, das wird nicht passieren.
Nein, da bist du nicht der Typ zu. Und das weiß ich ja. Und das weiß deine Familie auch. Du bist nicht der Typ, der blindäugig oder irgendwie mit zu hohem Risiko in Dinge, das wäre ich, mit zu hohem Risiko in etwas reingehen würde. Und deshalb steht da ja jetzt ein Ladenlokal mit großen Buchstaben, steht da oben dein Name dran. Du hast eine Mitarbeiterin.
Ja, Caro haben wir dann natürlich eingestellt. Die ist auch in den Laden mit eingezogen.
Und die ist Vollzeit da, muss man dazu sagen. Also die ist irgendwie nicht mit, ich mach mal 15 Stunden irgendwie nebenher, sondern auch da all in Sie hat ihren Job gekündigt. Mhm. Sie hat bei dir gestartet. Du hast sie mit 40 Stunden angestellt.
Nee, wir haben am Anfang mit 20
oder
angefangen.
Aber jetzt mittlerweile, also in einem kurzen Zeitfenster.
Ich kenne gar nicht ihren Arbeitsvertrag auswendig.
Ja, das
aber
ist gut für
sie ist auf jeden Fall Vollzeit da.
Genau. Und das eben in einem halben Jahr.
Ja. Und ich ziehe den Hut vor ihr, dass sie sich getraut hat, mit ihrem zukünftigen Schwager zusammen da reinzuspringen. Denn eigentlich hätte man ihr auch sagen können, du geh doch zu einem Bestatter, den es schon seit 100 Jahren gibt. Da hast du vielleicht, also ich meine, ich habe immer die Sorge, du weißt, wie ich bin, das Ganze könnte doch nochmal irgendwann floppen. Die Wahrscheinlichkeit ist
nicht
relativ gering, wenn man das mal aus objektiver Sicht betrachtet. Aber trotzdem ist immer noch so die Sorge ein bisschen da. Vielleicht ist das auch Gegenstand einer Selbstständigkeit.
Ein bisschen ist das immer so, glaube ich, ja. Ich glaube, das allergrößte Learning daraus ist vielleicht auch für Menschen, die zuhören, Liebe wird aus Mut gemacht, sagt immer meine beste Freundin. Und das ist so, egal in welchem Bereich, sei es im Job, wenn du was liebst oder lieben möchtest, was du gerne machst, dann musst du mutig sein.
Das stimmt.
Du musst dich was trauen. Es ist, ja, natürlich darfst du dich nicht verschulden oder, aber manchmal musst du einfach mal machen und nicht so viel darüber nachdenken, was wäre, wenn. Was ist denn Blick in die Zukunft?
Ich würde, bevor wir den Blick in die Zukunft machen, gerne noch kurz erklären, warum ich dich immer mit Schwesterherz begrüße.
Ach so, stimmt.
Denn sie hat natürlich auch Zugriff auf alle Systeme, weil sie eben auch komplett mitarbeitet und sie hat vor, wie lange ist das her? Anderthalb Jahre? Ein Jahr?
Ach, das war kurz in diesem Burnout, wo ich dachte, ich muss jetzt.
War das letzten Sommer?
Ja.
Da hat sie eine E-Mail geschrieben und hat in der E-Mail tatsächlich mit freundlichen Grüßen nicht Sinja Olding, sondern Sinja Kivilip geschrieben. Und das ist mir nur durch Zufall aufgefallen.
Mir ist nicht mal aufgefallen.
Weil ich auf irgendeine E-Mail antworten wollte. Ja. Und da habe ich so geguckt, okay, ist das in einer anderen E-Mail mal geschrieben worden? Und dann habe ich das gelesen. Und seitdem heißt du bei mir Schwesterherz.
Ja. Ich wurde aber tatsächlich auch schon mal, hat jemand auf dem Bestattungstelefon angerufen und hat gefragt, kann ich mal ihren Mann sprechen? Das ist jetzt nicht, der sitzt in Aachen.
Wenn Sie Möbel kaufen wollen, wählen Sie die drei.
Nein, aber ja, tatsächlich war das so. Da war ich wirklich ein situative Totalausfall vielleicht.
Was auch in Ordnung ist. Und ich fand das sehr lustig.
Ja.
Und ich glaube, meine Mama hat dich auch schon wie eine Tochter akzeptiert und
aufgenommen.
Ein bisschen
ist das Verhältnis so.
Ja.
Ja.
Was wir auch ganz oft bisher immer gemacht haben, wenn es zeitlich passt, dass wir alle zusammen nach einer Beerdigung noch kurz einen Kaffee oder besonders
Kakao.
Im Winter einen Kakao trinken bei meiner Mama.
Ja.
Dann ist dann eben Caro dabei, meine Mama dabei,
ja,
du bist dabei.
Das ist schön, das mag ich gern. Das ist ein bisschen ein Ritual geworden.
Ja, das ist sehr, sehr schön, wenn wir das zeitlich hinkriegen.
Ja, und es ist auch ein Ritual, dass wir darüber sprechen. Auch wenn ich zum Beispiel aus dem Gespräch komme. Weißt du das, dass du mich immer angerufen hast und gefragt hast, wie war das für dich? Geht's dir gut?
Ja.
Musst du über irgendwas sprechen?
Ganz oft. Ja.
Ah, das ist ganz wertvoll.
Ja, weil ich finde einfach, das Thema ist zu sensibel und zu einzigartig.
Du bist ein guter Chef.
Ach, sag das nicht.
Doch,
du bist
ein guter Chef.
Aber ich weiß, vielleicht liegt es doch einfach daran, dass ich einfach sehr, sehr schnell aus der Perspektive einer Aushilfe beziehungsweise eines Mitarbeiters in diese Position gekommen bin, dass ich Leute um mich versammelt habe, die das auch mit Herz machen, die aber einfach etwas annehmen. Und ich wusste einfach direkt, okay, das hätte ich mir vielleicht damals gewünscht oder das habe ich tatsächlich auch bekommen. Mhm. Das habe ich mir abgeguckt, das mache ich vielleicht ein bisschen anders. Ich konnte halt meinen Weg damit finden. Ich will das jetzt nicht entwerten oder so, aber ich glaube...
Nee, und wir sind ja alle Quereinsteiger, muss man sagen.
Lege ich aber großen Wert drauf.
Ist es so?
Ja. Also ich glaube, wenn sich eine Bestattungsfachkraft bewerben würde, all good, kann man drüber nachdenken. Aber ich finde Leute, die zu diesem Job kommen, wie zum Beispiel du durch Zufall, weil du einfach ein Riesentalent auch dafür hast, Klammer auf, Schleimerei ist vorbei, Klammer zu.
Du kriegst nachher deine Kohle für.
Oder auch eine Caro, die einfach durch den Verlust ihres Opas im Rahmen der Aufbahrung gemerkt hat, wow.
Komisch, dass es bei euch immer die Großeltern sind.
Ja, das ist irgendwie so, das finde ich irgendwie toll, dass man hier so einen Mehrwert schafft. So Leute, die Bock haben zu lernen, die Bock haben, sich da reinzufuchsen und mit Herz dabei sind. Die Caro kann ich samstags abends um 23.30 Uhr anrufen und sagen, im Nachbarort ist gerade jemand zu Hause die Treppe runtergefallen. Wir müssen den Verstorbenen abholen. Dann steht die da.
Und die macht alles. Also Caro muss man ja wirklich sagen, es gibt nichts, wo Caro sagt, das ist nicht mein Bereich.
Doch.
Was denn?
Die Blumen im Schaufenster, die gießt sie nicht.
Dafür ist sie nicht zuständig, das ist in Ordnung. Aber es ist nichts, also Caro macht ja wirklich Hygiene, die holt ab.
Ja.
Die dekoriert super.
Ja.
die macht das ganze Administrative. Sie denkt mit, sie ist da. Wir, als du im Urlaub warst, machen auch ein bisschen Laden, Umdekoration.
Das ist auch das der Knaller, wisst ihr? Da komme ich aus dem Urlaub wieder.
Ein bisschen Geld ausgegeben von dir.
Ja, da komme ich aus dem Urlaub wieder und ich sehe nur über Abbuchung, 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 Abbuchung. Dennoch, das muss man sagen, ich mag einfach Leuten zu vertrauen. Und ich habe auch immer zu ihr gesagt, feel free, solange es einfach gut wird. Ja. Und wenn es nicht gut ist, find eine Lösung.
Find Trink eine doch noch ein Schlückchen.
Find eine Lösung, dass es gut wird.
Ja.
Und ich glaube, dass das auch so ein Stück weit ist, dass wir so locker alle miteinander können. Aber wenn es knall auf hart kommt, sind wir ernst und wuppen das. Und ich glaube, dass das auch das Erfolgsrezept ist, dass wir auf der einen Seite locker sind, freundschaftlich sind, aber auf der anderen Seite on point sein können. Bei fast Staatsbegräbnissen, möchte ich fast sagen. Das hat jetzt nichts mit uns zu tun, aber wir haben in den letzten Monaten einige Staatsbegräbnisse ausgerichtet.
Das war sehr groß, ja.
Und wo die Familien sagen, krass.
Es ist ja auch ein logistischer Aufwand. Also da muss man ja davon sprechen, wenn wir eine Beerdigung mit 300, 350 Menschen machen, ja, stehen wir da mit, warte, ich muss kurz zählen.
Ich glaube, wir waren 9 Leute oder waren wir 8?
8, glaube ich. Mit 8 Personen da.
Ja.
Auf den Sonntag.
Ja. Die wir natürlich überall herholen. Also ich meine, das sind jetzt alles Leute, die sind natürlich alle angemeldet, aber dann haben wir den daher, wir leihen uns mal Mitarbeiter aus.
Also beispielsweise ist es, dass wir jemanden haben, der uns dann die Technik macht. Denn
Grüße
dann müssen
an Fabian.
Gibt's auch eine lustige Geschichte mit Fabian, der einfach wirklich Boxen aufhängt für außen und innen, weil ja, man muss sich das vorstellen, dass im Castello eben drin, es ist ein Restaurant, also eine begrenzte Anzahl an Menschen Platz finden und wir das exklusiv für die engste Familie ja vorbereitet hatten. Und dann draußen im Hof, es war wunderschönes Wetter, es war der Wahlsonntag übrigens, natürlich auch Boxen aufhängen mussten, damit sie draußen die Rede, die Musik, alles mitbekommen. Mhm. Und das kannst du dann mit unserem Equipment nicht mehr stemmen.
Also da muss man dazu sagen, wir hatten anfangs auch mal drüber nachgedacht, draußen Bildschirme aufzustellen und eine Leinwand.
Genau.
Da muss man aber dazu sagen, wir holen solche Angebote immer ein, weil wir auch die Connections dazu haben. Aber es ist natürlich am Ende des Tages immer eine Kostenfrage.
Absolut.
Und die Frage ist, bist du als Angehöriger bereit, 4.000 Euro dafür zu bezahlen,
ja,
dass andere Leute, die nicht zu deinem engsten Kreis gehören und drinnen sitzen, ich sag das jetzt mal so knallhart, ein Standbild haben,
ja,
von einer Urne, den Blumen, alles toll, und dir als Rednerin.
Ja.
Das muss man einfach einmal fragen.
Absolut.
Und wir quatschen den Leuten nie etwas auf. Wir quatschen den Leuten keine teure Urnen auf, keine teuren Särge. Machen wir nicht.
Weil wir auch nicht auf Provision arbeiten.
Genau.
Ja.
Und das muss man einfach dazu sagen. Und deswegen hat sich die Familie da eben auch für die Soundübertragung, ja, entschieden.
Aber das machst du besonders ja sonst auch. Das haben wir in dem Fall eben auch outgesourced. Also in Anführungsstrichen.
Es war einfach zu viel.
So, aber das macht natürlich auch die Anzahl der Menschen. Und ja, es haben ja 2 nur begrüßt. Es stand jemand da, der nur Kondolenzkarten eingesammelt hat. Also
der andere hat nur die Familie betreut und nur diese 10 ja, Leute beobachtet.
Genau.
Und hat nur deren Belange, deren Fragen beantwortet. Habt ihr was zu trinken?
Genau.
Aber auch da gab es einen Sektempfang.
Ja.
Habt ihr irgendeine Frage? Soll ich euch die Urne mal nach vorne geben?
Genau. Also einfach genau, du musst auch dieses Pensum an Menschen rechnen.
Das war schon sehr extrem.
Das war Wahnsinn.
Aber vielleicht machen wir dazu mal eine separate Folge,
ja,
über diese ganzen Trauerfeiern, die wir gemacht, ja, haben. Auf jeden Fall hat uns das eben dazu geführt, dass wir heute so arbeiten, wie wir arbeiten. Nämlich auf der einen Seite sehr exklusiv, ist der falsche Ausdruck, aber sehr offen für neue Ideen, wie zum Beispiel Schnaps während einer Trauerfeier trinken oder ja, Nutella-Gläschen austeilen.
Die Schnapsdrossel geworden.
Bei dir wird oft getrunken,
ja,
auf Trauerfeiern.
Ja, ich weiß auch nicht, was das ist.
Und auf der anderen Seite aber auch, wir können das klassische, ich sage jetzt mal erzkatholische, wir können aber auch Trauerfeiern machen, wo wir uns einfach nur im Wald oder auf dem Friedhof treffen.
Oder auf dem Fluss.
Oder auf dem Fluss.
Auf dem Boot.
Auf dem Boot, wir müssen dazu eine separate,
ja,
Folge machen, wo wir den Angehörigen die Urne überreichen. Sie geben diese Urne rum. Jeder kann noch mal nahe sein. Das ist dann meistens der engste Familienkreis. Dann gehen wir zum Grab, hören vielleicht noch 2, 3 Lieder. Jemand von der Familie sagt noch etwas.
Das ist auch sehr schön.
Vielleicht stehen wir auch einfach 5 Minuten bei Vogelgezwitscher da rum und hören uns das, also rumstehen aus unserer Perspektive.
Ja.
Für die Familie ist es innehalten, ist es nochmal den Verstorbenen in die Mitte holen,
ja,
erinnern,
ja,
vielleicht ein Stück weit mit der Situation hier anfreunden, in Anführungszeichen, dass wir jetzt hier eben, dass das der letzte Ruheplatz ist. Rumstehen ist vielleicht ein bisschen zu plakativ, zu,
ja,
hart. Da kommt wieder der Radiomensch aus mir durch, einfach erklären.
Ja, Aber man weiß, was du meinst.
Und dann die Urne beisetzen. Also es muss nicht immer das große Bramborium sein.
Nein, aber wir waren, also ich glaube, dass wir viel aufgearbeitet haben jetzt. Also deshalb, diese Folge ist wahrscheinlich wahnsinnig lange.
Ich guck mal eben, ich glaube, wir haben schon 1,5 Stunden gerissen.
Oh Gott, Wahnsinn, das hört sich niemand an.
Wer bis zum Ende kommt, bitte mal kurz eine E-Mail schreiben.
Oh, das wäre wunderschön.
info@bestattungen-kivelip.de.
Die kriegen im Laden ein Säckchen.
Caro hat noch ein paar Prosecco-Flaschen im Kühlschrank stehen.
Nein, aber das erklärt, was in 4,5 Jahren passiert ist.
Ich hätte nicht gedacht, dass das so einfach geht, das alles zu erklären. Haben wir vielleicht Dinge vergessen?
Nein, aber einen Ausblick hätte ich so gerne noch.
Ach,
gibt
der
es was du dir vielleicht wünschst, was es werden soll? Wohin soll der Weg gehen? Was wäre dein Wunsch?
Also, es gibt für mich etwas ganz, 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 ganz Wichtiges in diesem ganzen Kontext. Und das ist etwas, was ich eben durch diese Arbeit in den letzten Jahren beobachten konnte bei einigen Bestattern, mit die man eben kennenlernt oder die man eben, es wird ja auch vieles erzählt und vieles, was erzählt wird, ist eben nicht wahr. Man muss es eben selber erleben oder aus erster Hand eben wissen. Und was für mich ein Riesending ist, ist natürlich leben wir davon, dass wir Familien begleiten, dass wir Bestattungen machen. Ich finde das Wort, wir bereichern uns daran, schwierig. Natürlich geht es uns gut. Natürlich haben wir ein gutes Leben. Aber weil wir auch 24/7, 365 Tage im Jahr arbeiten.
Und weil man dazu sagen muss, dass wir in Deutschland eine Bestattungspflicht haben.
Genau.
Sie müssen bestattet werden.
Genau.
Das muss jemand tun.
Genau. Und worauf ich hinaus will, ist, wenn daraus ein Kommerz entsteht.
Ja.
Wenn daraus der Blick entsteht, ich mache das einfach nur noch wegen der Zahlen. Ich will, gottverdammt, ich sag das mal so knallhart,
ja.
Ich will das alles einfach nur verkaufen, irgendwann gewinnbringend Millionär werden oder vielleicht durch die Arbeit Millionär werden, da muss ich ehrlicherweise sagen, da will ich niemals landen. Also wenn ich nur noch auf die Zahlen achte und nicht mehr auf die Gefühle, auf deine Gefühle frage, wie geht's dir nach einem Gespräch? Das gelingt mir, ich kann nicht immer fragen, weil wir haben einfach auch eng getaktete Tage. Aber wenn ich nicht die Chance habe, wie heute, dass wir mal frühstücken, dass wir so zwischen den Zeilen hören, dass wir nach der Beerdigung vielleicht mal kurz zusammenstehen. Meine Mutter hat ein Ritual, wir drücken uns nach jeder Beerdigung. Wenn ich das nicht mehr habe, sondern nur noch auf ein Zahlenwerk gucke und nicht mehr auf die Menschen, also auf die Verstorbenen und auf die Geschichten dahinter, dann ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich kein Bestatter mehr sein werde. Und das möchte ich nicht. Ich möchte, und das ist der Blick in die Zukunft, dass wir weiterhin so arbeiten, wie wir arbeiten, egal wie groß wir werden, dass wir immer noch den Menschen im Blick haben und einfach, dass sich jeder Mensch bei uns wohlfühlt und sagt, ey, ich gehe zu einem Familienunternehmen, wo die ganze Familie hintersteckt, auch mit zugezogenen Schwestern.
Aus Hessen.
Und wo man nicht einfach sagt, vielleicht aber auch einfach, weil man dann so groß geworden ist, dass es nur noch um Zahlen geht.
Ja.
Das ist wichtig, ja, das ist der eine Punkt.
Dass die Werte bleiben.
Dass die Werte bleiben. Und egal, was in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren passieren wird, es wird ein bisschen was passieren, da bin ich felsenfest von überzeugt.
Mit Sicherheit.
Ich hoffe es zumindest, möchte ich das niemals verlieren.
Das ist ein schönes Schlusswort.
Ja, und dann geben wir einen Ausblick auf hoffentlich kommende Folgen. Ich finde, wir sollten auf jeden Fall noch Minimum eine Folge machen, wo es um deine Gefühle geht, wie du überhaupt dich gefühlt hast in dieser ersten Zeit, was du so alles erlebt hast, aus deiner Perspektive. Ich war ja schon so voll in diesem Bestatter-Trott drin, aber wie das für dich war, da neu reinzukommen und vor allem, was deine Fälle waren, die dich bis heute noch nicht verfolgen, weil sonst könnten wir das nicht machen, wenn uns das verfolgen würde, aber immer noch berühren und geprägt haben. Das würde ich mir wünschen für die nächste Folge.
Das ist ein schöner Aspekt, denn es sind so ein bisschen deine Hard Facts und meine Soft Skills vielleicht da reinkommen. Ja.
Also kommende Folge, Folge Nummer 2 von der Staffel 2, Zettel am C mit dir, ja?
Wenn du mich wieder dabei haben willst, bin ich dabei.
Vielleicht.
Nein,
safe auf jeden Fall. Danke, dass du dir heute die Zeit genommen
schön,
hast.
Schön, dass du angeknüpft hast bei Zettel am C 2.0.
Oh ja. Staffel 2. Wir hoffen, dass ihr Durchhaltevermögen hattet, dass ihr bis zum Schluss mithören konntet, dass es nicht allzu langweilig war, dass wir euch so ein bisschen mit durch die letzten 4...
Es sind 4,5 Jahre und dass wir das in 1,5 Stunden gequetscht haben und zumindest die absolut groben Meilensteine erzählt haben, das ist doch schon ziemlich gut.
Ich überlege die ganze Zeit, ob wir irgendwas vergessen haben. Ich glaube es nicht, oder?
Sonst sprechen wir es in der nächsten Folge noch an.
Also, bis dahin, bleibt oder werdet gesund, passt auf euch auf und bis zu Folge 2 von Staffel 2 Zettel am See.
Tschüss.
Tschüss.